Kuckuck, da sind wir. An einem Sonntag. Ist richtig, ne? Morgen ist Sonntag. Heute ist nämlich Samstag, der 9.11.2024. Und wir haben uns gedacht, wir hauen einfach mal einen Podcast raus. Einfach so. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Entschuldigung, ich habe dir noch gar nicht richtig Hallo gesagt.
Das hast du auch gesagt. 20 Sekunden.
Ja, schon habe ich mich schlecht gefühlt.
Schon hast du dich entschuldigt, wenn du mich in den ersten 20... Du hast mich sogar in den ersten 20 Sekunden begrüßt.
Gerade so.
Hallo Tim.
Hallo.
Ich habe 30 gebraucht.
Du wurdest aber auch 20 Sekunden lang nicht zu Wort gelassen.
Ja.
Zu Wort gelassen.
Das heißt, ich habe die Hälfte der Zeit gebraucht, um dich zu begrüßen.
Ja.
Aber du musstest ja auch erst die anderen begrüßen.
Das
habe ich
richtig.
Gar nicht gemacht. Hallo ihr da draußen.
So, jetzt sind alle begrüßt. Wir fühlen uns auch von euch begrüßt. Und sagt, egal wo ihr jetzt gerade seid und wenn ihr das hört, sagt euch jetzt einfach random vor euch laut herzlich willkommen. Wir lassen euch kurz Zeit dafür. So. Gucken jetzt die Leute in der Bahn komisch? Oder in der Sauna? Nee, in der Sauna werden wir nicht gehört, glaube ich.
Wie wir so boxen, das ist ja geil, so Sauna-Boxen.
Sauna,
achso, Boxen. Die Belebu-Sauna.
Ich habe gerade an den Kampfsport
gedacht. Nee, wenn du sagst, wir haben hier, es gibt die finnische Sauna und diese und jene und sowas und es gibt eine Podcast-Sauna, die rund um die Uhr unser Podcast gespielt wird, von Anfang bis Ende und wenn er durch ist, wieder von vorne.
Gar keine schlechte Idee, jetzt vielleicht nicht zwangsweise mit unserem, aber überhaupt eine Podcast- oder Hörspiel- oder eine Musiksauna. Ja. Das gibt's, also Musik gibt's bestimmt mit so sphärischen Klängen oder so. Aber habe ich dir schon mal vom Wellnest erzählt?
Das Wellnest? Nee.
Wellnest, genau. Das gibt es an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland und auch in Hamburg. Und da mietet man für eine bestimmte Zeit so eine, ja, ein Nest, so nennt sich das. Und da ist eine Sauna, da ist ein Whirlpool, da ist eine große Liegefläche, ein großer Flatscreen, mit dem man sich via WLAN verbinden kann. Und dann kann man da einfach eine entspannte, coole Zeit haben. Und man kann sich auch mit dem Entertainment-System, also mit dem Soundsystem verbinden, mit seinem Handy und dann kann man auch in der Sauna hören, was man möchte. Und das habe ich einmal mit meiner Frau gemacht.
Kann man nicht das Handy mit in die Sauna?
Nein, aber du bist ja von draußen verbunden.
Ja, ja.
Und dann machst du an, was du hören möchtest.
Okay.
Und dann läuft
da. Oh Gott, und dann kommt wieder so ein Scheißlied, das du skippen willst.
Ja, dann musst du dir vorher eine kuratierte Liste vielleicht machen. Oder,
und wie machen die Boxen das bei der ganzen Humidity und der Hitze und so?
Keine Ahnung. Funktioniert. Es ist vielleicht hinter den Holzwänden oder so versteckt.
Kommen so nur die Bässe durch.
Nee, klingt schon ganz gut.
Warst du mal in einem Wellness?
Ich war vor einem Jahr einmal da und Fun Fact, Dienstag gehe ich wieder hin.
Hast du den Flatscreen genutzt?
Um was zu gucken?
Ja.
Nee, wir haben nur einmal umgestellt. Da kann man verschiedene Hintergrundbilder sich einstellen, wie, keine Ahnung, bestimmt ein Lagerfeuer. Und wir haben uns eine isländische Landschaft angemacht, weil meine Frau so gerne Island mag.
War sie da schon mal?
Nein, aber das möchte sie unbedingt mal
Traumdestination.
Tun. Ja, das kann ist ihr Traum, weil sie unbedingt mal Nordlichter sehen möchte.
Ich kenne eine Person, die hat mal ein Jahr in Island gewohnt und dort an der Fischfabrik gearbeitet.
Mhm.
Die hat ganz schön beeindruckende Dinge erzählt. Vor allen Dingen sehr viel von Leere.
Leere, Weite und Kälte, so stelle ich mir das Land
sehr
vor.
Sehr leeres Land.
Ja.
Aber ja, wunderschön.
Ja, bestimmt. Bestimmt. So, warum sind wir eigentlich hier? Also das ist ja nun wirklich ungewöhnlich, dass wir jetzt einfach mal so, also nicht mal eine Sonderfolge an einem Freitag.
Samstag,
sehr gut. Wo wir ja nun eigentlich nicht veröffentlichen, trotzdem da mal Sonderfolgen rauszuklopfen. Aber heute ist es wirklich außer der Spur.
Ja, warum?
Warum?
Besondere Zeiten erfordern
besondere,
die beleuchteten Brüder.
Besondere Podcasts.
Ja, ich glaube, ich habe das direkt gedacht. Am Tag, ich habe dir geschrieben, ich habe gesagt, Tim,
also geschrieben,
wir werden gebraucht.
An dem
ich habe das Batman-Zeichen hab ich an den Himmel gemacht,
ja, genau.
An den niedrig hängenden Novemberhimmel.
Ja, und ich habe 3 Tage gebraucht, um darauf zu reagieren, aber jetzt sitze ich hier. Wir reden von dem ereignisreichsten Tag seit, weiß ich gar nicht.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich seit innerhalb meiner Lebensspanne.
Wirklich, es war eine so lang auch herbeigezitterte, befürchtete, erwartete, erhoffte Wahl. Und jetzt hinterher können wir sagen, ein Glück, gerade nochmal gut ausgegangen. Moldau wird weiterhin proeuropäisch regiert. Da hat Putin ganz schön rein investiert.
Da bin ich in eine sehr offensichtliche Falle ganz schön reingetreten gerade, gedanklich.
Ich hab gezittert und gebangt. Aber es ist gut ausgegangen.
Ja.
Das wollten wir euch nur noch mal kurz sagen. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder.
Habt eine gute Woche. Am Samstag sind wir wieder da. Und jetzt lasse ich in der Folge kurz... Ach nee, wir haben gar keine Outro-Musik. Warum haben wir eigentlich keine Outro-Musik?
Ja, weiß ich nicht. Müssen wir doch komponieren.
Ja, hat Anna auch schon mehrfach mal angemerkt. Also eigentlich wünscht sie sich, so wie es bei Fest und Flauschig der Fall ist, so eine Melodie, die man so in den letzten Minuten, während man so outfadet, schon mal so leise einspielen kann.
Aber weißt du, was ich richtig toll finde? Wenn ich mal unseren Podcast selber höre, oder ist mir eingefallen, apropos Podcast selber hören und Anne, ich bin zum ersten Mal seit langem wieder aktuell, ich schiebe das kurz ein. Du hast letztes Mal erzählt, als ich von den Corona-Masken erzählt habe, dass von den selbstgenähten Masken, dass Anne welche genäht hat.
Ja.
Und dann hat sie irgendwann diese Metalldinge reingemacht.
Ja.
Und keiner von uns hat es in der Folge gemerkt, aber du hast gesagt und ich musste so laut lachen. Ich glaube im Supermarkt oder irgendwo, dass Leute sich sehr umgedreht haben, weil du gesagt hast, dass sie die Metalldinge reingemacht hat, damit man seine Nasen besser daran anpassen kann. Und dann habe ich mir sehr bildlich vorgestellt, wie man mit so einem krassen Metallding seine Nasen so zerkracht, dass sie diesen Masken gerecht werden. Also gut hast du das gemacht, Anne.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen, ich bin sidetracked.
Ja.
Was denn?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben über Moldau gesprochen und dann über Anne.
Ja, warum? Weil Anne schon... Ah, Outro-Musik. Genau, eigentlich wollte ich sagen, dass ich das immer ganz cool finde, wenn ich mehrere Folgen... Ich mag ja eigentlich unsere Intro-Musik gar nicht so gerne, habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber ich habe mich so doll an sie gewöhnt, sie so mit dem Podcast verwachsen, dass ich sie auch nicht mehr ändern mag.
Und man kann sie hervorragend mit einmal plus 15 Sekunden skippen. Da ist man genau am Ende von der Intro-Musik.
Das ist gut. Kleiner Lifehack für euch. Nee, ich finde es immer richtig cool, wenn ich eine Folge zu Ende höre und dann noch eine gleich weitere Folge, die ich noch nicht gehört habe. Dieser Moment, wenn die Folge aus ist, du gehabt euch wohl sagst und dann das, die Musik kommt. Die kickt, das kickt mich irgendwie richtig. Dann denke ich, geil, es geht weiter, nur eine Folge, los geht's. Das ist gut. Das ist, ich weiß nicht, ob das an der Musik liegt oder so. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir keine Outro-Musik haben oder ob es anders wäre, wenn wir eine hätten.
Was glaubst du denn, wie es wäre, wenn wir nochmal das Intro als Outro-Musik nochmal hätten?
Rückwärts, das ist eine super gute Idee. Probieren wir mal aus.
Das probieren wir mal aus. Das ist, das gefällt mir.
Ansonsten ist es nämlich doof. Das ist nämlich, das kenne ich von anderen Podcasts, wenn es dieselbe Melodie ist, dann nervt es nur.
Ja.
Wenn man die Musik zweimal hintereinander direkt hört. Also das darf auf gar keinen Fall sein.
Genau, für die Leute, die Folgen bingen, dann kommt das gleich zweimal in Folge. Das ist blöd. Ja, das machen wir nicht.
Okay, aber eigentlich zurück zum 6. November. 2024, ein ereignisreicher Tag und
wie hast du es denn erfahren, dass die Sache durch ist in Amerika für die Demokratische Partei?
Also letztes Jahr, vor 4 Jahren war es ja so, dass das sich über Tage gezogen hat.
Ja.
Und ich war voll drin. Ich habe die Nacht verfolgt, ich habe die nächsten Tage verfolgt. Ich war ganz krass an den Daten. Ich hatte das, glaube ich, auch schon gesagt. Dieses Mal hatte ich mir eigentlich vorgenommen, einfach das nicht zu machen, mich nicht davon so vereinnahmen zu lassen, sondern das Ergebnis abzuwarten. Und das hat ein bisschen geklappt. Ich habe mich schlafen gelegt, war aber nervös und bin hochgeschreckt um 1 Uhr und habe zum ersten Mal seit langer Zeit Twitter ausgegraben, weil ich gemerkt habe, dass diese ganzen normalen Live-Ticker und so mir nicht reichen. Weil auf Twitter hatte ich so vom letzten Mal noch so ein paar Leute, die so Wahlanalysen machen und die ganz genau reingraben in die Zahlen. Und da war ein Typ, dem ich letztes Mal schon gefolgt bin, der sehr genau so einzelne Counties sich angeguckt hat und die verglichen hat, die früh ausgezählt haben, mit 2020. Und dann immer schon Prognosen und dann sich die Wahlschlangen und die Wahlbeteiligung und wie viel stimmen ab und Großstädte versus ländliche Region und so auf der Art und Weise.
Reingedickt in
die Zahlen. Der war um 1 Uhr nachts ziemlich optimistisch.
Mhm.
Der hat gesagt, die Wahlbeteiligung in den Großstädten, in den Ballungsräumen ist wahnsinnig hoch. Wenn wir vergleichen, sehen wir hier, obwohl es noch nicht fertig ausgezählt hat, hat es auch mal gut kontextualisiert, mal erst, wenn es fertig ausgezählt hat, aber gesagt, es geht in eine gute Richtung. Wir sehen hier starke Verluste von Trump gegenüber 2020. Wir sehen, dass Harris vor Biden liegt in bestimmten Sachen. Das können gute Indikatoren sein. Damit habe ich mich wieder schlafen gelegt. Und dann bin ich, glaube ich, um 4 oder 5, um 5 bin ich, glaube ich, das nächste Mal aufgewacht. Hab Twitter angeschmissen und alles war vorbei. Es war einfach, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Meine Augen waren noch so verrieben. Ich musste sie mir einmal auswaschen und hab gedacht, träumig ist es wahr. Und ich erinnere so gut den Moment, als 2016 meine Frau mich morgens geweckt hat und gesagt hat, Trump hat's gewonnen und ich es nicht fassen konnte. Und das erinnere ich so doll, weil das so viel in mir ausgelöst hat und auch dieses, alles, was danach kam. Und ich wusste, wenn er nochmal gewinnt, wird es viel, viel schlimmer. Mhm. Und dann gab es aber viel Grund zur Hoffnung. Wir haben im Podcast darüber geredet. Es sah aus, als könnte es doch noch gut gehen. Denn zuletzt kippt es wieder so ein bisschen, aber na, es war stand spitz auf Knopf. Und dann war es aber völlig eindeutig. Es war ja nicht mehr so, dass man sagen konnte, sie ist nah dran und unglücklich und knapp verloren und hätte es doch, sondern Popular Vote total abgeräumt. Er hat einfach komplett diese Wahl dominiert und gewonnen. Deswegen... Das ist etwas, was mich ein bisschen tröstet, muss ich fast sagen.
Ja, das, ja.
Weil es sich nicht so nach unfair oder man muss sich ärgern oder so wie Al Gore und Bush damals oder irgendwie so. Sondern es ist einfach so, Amerika hat Donald Trump komplett mehrheitlich zum Präsidenten gewählt.
Ja, die wollen den.
Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Mhm. Und dann war ich am Morgen des 6. November. Ich musste dann arbeiten. Das war ein Mittwoch?
Oder ja,
ein Mittwoch. Und ich hatte auch wirklich was zu tun und ich konnte mich nicht konzentrieren. Und ich war leer. Ich war numb, ist das Wort, das mir eingefallen ist. Ich habe wenig gespürt, wenig gefühlt. Es war eine Leere, es war ein Entsetzen. Ich war wirklich wie gelähmt. Und ich bin am Tag, ich musste noch irgendwie meinem Sohn zur Schule irgendwie, ich musste noch hinterherfahren, weil er seine Uhr vergessen hatte, die brauchte er. Und dann sah ich da meine beiden Kinder auf dem Schulhof spielen und das hat mich richtig angefasst. Mhm. Das hat mich richtig emotional gemacht, richtig zitterig gemacht. Ich habe an die Ukraine gedacht. Hast du Jimmy Kimmel gesehen?
Nee.
Der hat einen Monolog gehalten, ihm sind mehrfach die Tränen gekommen. Das war sehr ergreifend. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Und dann ist es umgeschlagen. Komplett. Dann bin ich von einer Welle der Euphorie erfasst worden.
Hast du dich entschieden, Faschist zu werden?
Nee, im Gegenteil. Ich habe neulich im Podcast gesagt, dass ich dieses Interview gesehen habe mit der Frau, die gesagt hat, wir sind so privilegiert, wir haben alles, wir können alles, wir haben eine geile Ausbildung, wir haben liberale Staaten, wir haben eine Demokratie, wir können doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und auch die Tatsache, dass er so eindeutig gewonnen hat, dass ich gesagt habe, das ist die Demokratie. Da kann ich nichts gegen sagen und gegen haben. Er hat es nicht geklaut, er hat nicht betrogen, er hat keine Leute aufs Kapitol gehetzt. Er hat einfach eine Wahl gewonnen, fair and square. Und das ist etwas, womit ich aus irgendeinem Grund leben kann, besser leben kann, als wenn es nicht demokratisch gewesen wäre. Natürlich gibt es jetzt extrem viel zu befürchten und das ist super schlimm. Es ist für das Klima schlimm, es ist für die Ukraine schlimm, es ist für unsere Sicherheit schlimm, es ist für die Wirtschaft schlimm, für den Wohlstand, für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Es wird Nachahmer geben, wie damals mit Orban und allem. Es ist furchtbar. Aber ich habe mich eher angezündet gefühlt und habe gedacht, jetzt darf niemand zu Hause rumsitzen und heulen und nichts mehr tun. Alles, was gut ist auf der Welt, alles, was gut war in dem Wahlkampf, all die Leute, die für Harris gebrannt haben, die aktiviert wurden, die positiv waren, die gesagt haben, wir wollen gestalten, wir wollen was machen, die sind immer noch da. Es gibt die immer noch. Es gibt das ganze Gute auf der Welt. Es gibt die ganzen tollen Leute, die was bewegen. Die sind nicht weg, nur weil Donald Trump Präsident ist. Es ist alles noch da. Und ich bin zwar durch die Stadt gefahren. Ich fahre jetzt wieder, habe ich dir vorhin schon erzählt, mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil unsere U-Bahn... Satz verkehrt und ich gezwungen werde, wieder was Gutes für mein Leben zu tun. Ich habe den ganzen Tag, und dann kam, darüber sprechen wir gleich noch, du kannst auch gleich noch ganz viel zu Donald Trump sagen, dann kam der ganze zweite Block dieses Podcasts mit der Bundesregierung und ich war völlig ekstatisch. Ich war begeistert. Ich habe Olaf Scholz Rede gehört. Ich bin am nächsten Tag ins Büro gefahren. Ich war euphorisch, habe in die Hände geklatscht, habe gesagt, es geht los, ich bin aktiviert, hier bin ich, wie retten wir die Welt, was geht. Ich habe gelacht über Volker Wissing. Ich fand es einfach alles so geil, dabei zu sein, dass was passiert. Ich habe so richtig die Welt gespürt und dachte, das ist einfach Geschichte, es passiert. Lethargie, Apathie hilft nichts. Attacke. So habe ich mich gefühlt und davon bin ich seitdem erfasst.
Also nachhaltig.
Ich bin nachhaltig angezündet.
Okay.
Und so habe ich diese Tage durchlebt von einer völligen leeren, also man soll dieses Wort nicht benutzen, aber ich glaube, das war das Nächste, was ich in meinem Leben jemals gespürt habe, dass das Gefühl beschreibt, was ich von Leuten kenne, die eine Depression beschreiben, wie ich mich am Morgen des 6. November gefühlt habe, bis hin zu kompletter Ekstase. Wegen Volker Wissing. Weil ich das einfach alles nicht glauben konnte, was da passiert vor meinen Augen.
Volker Wissing hat zum ersten Mal was Gutes getan in seinem Arbeitsleben.
Diese ganzen dröge Scheiße wurde aufgebrochen und das hat geknallt und ja, ich glaube, es hilft nichts, jetzt zu resignieren.
Nein, natürlich hilft es nicht. Aber ich bin eher in dem Zustand weiter drin, den ich eigentlich unmittelbar, als es offiziell wurde oder sicher wurde, dass es kein gutes Ende nimmt, da bin ich noch drin. Also ich befinde mich immer noch in diesem Zustand.
Deswegen haben wir auch nicht vor 3 Tagen schon einen Podcast aufgenommen.
Ja, also ich fühle mich wirklich wahnsinnig leer, energetisch leer gesogen, was diese ganze weltpolitische Situation und jetzt auch bundespolitische Situation angeht, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach zu viel.
Grade. Es ist zu viel.
Und meine große Sorge, ich habe keine Angst, dass diese ganzen guten Leute, die es ja zweifelsohne gibt und die versuchen alles, was dieser verrückte Mensch anrichten wird, irgendwie wieder gut zu machen oder möglichst abzumildern, falls es denn irgend geht, dass die immer noch da sind, ist mir bewusst. Aber ich denke auch eher so ein bisschen auch an die echt nahe Zukunft und nicht nur an die Gegenwart, sondern es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das war die letzte freie demokratische Wahl in Amerika für eine lange Zeit und ich halte das für nicht unwahrscheinlich.
Ja, das glaube ich nicht, aber trotzdem habe ich auch Sorge vor dem, was er nachhaltig zerstört. Ja. Dass er jetzt wirklich Django Unchained, also nicht Django, das ist ein richtig schlechter Vergleich, aber dass jetzt wirklich in seinem ersten Term, dass er da war er ja auch noch von, in Anführungszeichen, normalen RepublikanerInnen umgeben, die er da alle gefeuert hat.
Ja, deswegen gibt es ihn nicht mehr. Auch sein ganzes Umfeld ist radikalisiert.
Komplett radikalisiert. Das heißt, am Anfang hat er noch so, hat er noch gespielt, normaler Präsident einfach. Donald Trump wird Präsident. Jetzt ist er einfach ein Faschist, der einfach nur offensichtlich daran arbeiten wird, die Demokratie zu schleifen, zu zerstören und es in eine Autokratie zu. Das ist super gefährlich und ganz schlimm.
Und die Demokratie in Amerika ist schon seit längerer Zeit eigentlich in keinem guten Zustand, was du wissen würdest, wenn du das Buch lesen würdest, was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe, was du bestimmt noch nicht getan hast.
Da habe ich zu viel Energie in mir.
Zum Lesen.
Ja.
Die würde die wahrscheinlich unterstützen und deinen Tatendrang nochmal
befeuern. Du musst dir das so vorstellen, als ob da ist so ein Flummi, der brennt und die ganze Zeit von diesen schwebenden Raketenschwertern bedroht ist und den die ganze Zeit zackig ausweicht und dabei
Moment, stopp, hast du gerade
eine Oper singt.
Hast du gerade die schwebenden
diese Dinger
Raketenschwerter benutzt als Begriff, der so allen Leuten klar sein
sollte? Naja, worüber wir im Podcast geredet haben, alles über Schwertraketen haben wir doch.
Ach, die meinst du?
So, also die ich will so und jetzt so musst du dir das vorstellen und dieser Flummi, der die ganze Zeit eine Oper singt und von Schwertraketen attackiert wird und brennt und so, der sitzt in einem Sessel und liest ein Buch.
Du bist also der Flummi.
Ich bin der Flummi.
Ja,
okay. Das funktioniert nicht.
Vielleicht doch, wenn der Ort, wo er sich befindet, außerhalb des Schwertraketenradius ist.
Ich habe random Leuten auf dem Weg von der Arbeit zurück im krassen Rauschen neben heftigen Baumaschinen Sprachnachrichten bei WhatsApp geschickt, die wie im Wahn waren, wo ich einfach nur über Sachen fabuliert habe und geredet habe und rausgehauen habe und das dann selber metamäßig kommentiert habe. Weil ich so drauf war.
Ich möchte nicht das Wort bipolar in den Mund nehmen, weil du ja eben schon völlig richtig gesagt hast, man soll sowas nicht vergleichen und nicht irgendwelche Diagnosen stellen. Aber es beschreibt es doch ganz gut, was du
gerade... Ich glaube, ich bin nur an dem einen Pol eigentlich.
Ja, das ist dann in der Manie.
Das ist ja, aber der andere Pol, der kommt nicht zum Zug. Außer ganz kurz
ganz am Morgen
des 6. November.
Ja, aber einmal kurz die Augen ausgewaschen und schon geht's wieder. Kurz
die Augen ausgewaschen. Und ich war wirklich diese Woche komplett drüber. Aus verschiedenen Gründen. Manche davon gehören nicht in den Podcast, die haben wir eben besprochen. Das ist jetzt der zweite Teil. Wir haben eben ein kleines Vorgespräch geführt, liebe Leute da draußen, wo ich ein bisschen meine privaten Geschichten so ausgebreitet habe, beruflich und privat und alles Mögliche.
Die darf nur ich hören.
Und jetzt kommt noch dieser Teil dazu. Und jetzt nimmst du die beiden Sachen zusammen. Dann hast du meinen aktuellen Gemütszustand.
Okay. Das ist quasi Teil 2 der Antwort. Wie geht's dir? Und ja. Der erste Teil, der ist für sehr exklusive Hörer, nämlich nur für mich.
Also was machst du jetzt, Tim? Was machst du jetzt mit dieser Welt? Was machst du jetzt mit das, was passiert?
Ich mache einfach weiter und lebe von Tag zu Tag, würde ich mal sagen. Also
Brötchen essen.
Ja, einkaufen gehen, Fußball gucken, wenn es läuft. Mir bewusst machen, was für krasse First-World-Problems ich habe, als ich mich neulich ausgerastet, aber ich habe unnatürlich doll emotional auf die Tatsache reagiert, dass zum Beispiel die Netflix-App nicht die Funktion hat, automatisch Vorspann überspringen. Das ist doch super einfach möglich. Mhm. Und die RTL Plus App kann das. Man stellt es zwar nicht ein, aber wenn man da einmal Intro überspringt und dann direkt in Binge-Manier die nächste Folge
hinterher. Was meinst du jetzt mit App? Netflix? Wenn ich Netflix gucke auf dem Fernseher, dann kann ich das.
Du musst immer drücken.
Ach so.
Du musst immer einmal drücken.
Aber?
Dass das automatisch passiert. Grundeinstellung. Immer überspringen.
Nee, das würde ich nicht einstellen.
Ich würde das sofort
einstellen. Es gibt ein paar Serien, wo ich immer das gucken will, und es gibt ein paar Serien, da mache ich es immer so, dass ich in der ersten und oder letzten Folge einer Staffel den Abspann gucke. Und vor allem im Finale.
Ja, dann kannst du das ja kurz wieder anmachen. Oder vielleicht ist es für dich keine
gute Option. Nee, aber ich verstehe, das wäre eine gute Option. Das wäre eine einfache Option und man sollte sie haben.
Ja, das sollte einfach Grundvoraussetzung
sein. Netflix, take notes when listening to die beleuchteten Brüder.
Ach, stimmt, wir wollten ja auch international.
Dedebu-Podcast. Bei Instagram. Folgt uns. Tim macht die Werbung da, aber macht's trotzdem. Wenn ihr mehr werdet, dann nimmt er irgendwann Notice, sagt, oh Gott, Schreck. 200 neue Follower in den letzten 12 Monaten,
als ich dann nicht angeguckt habe. Das ist nämlich die Motivation, die mir fehlt.
Genau, er braucht einfach, ja, so ist das.
Mehr. Bei uns. Mehr Menschen. Wir brauchen mehr, damit ich noch irgendwas spüren kann, weil ich bin immer noch numb. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich werde mich mehr darüber freuen, keine eigenen Kinder zu haben. Das war ein Gedanke, den ich öfter hatte, weil ich mir dachte, so Leute, die jetzt wirklich düster in die Zukunft schauen, wie das bei mir gerade, ich weiß, dass das irgendwann auch wieder vorbei sein wird. Und auch bei mir sind privat so ein paar Dinge aktuell, die mich belasten. Deswegen habe ich dadurch eine geringere Resilienz. Das ist mir auch bewusst. Und sobald sich so ein paar Vorzeichen da verändern, dann weiß ich auch, dass ich wieder zu mehr Energie und Kraft komme, um dann auch diesen schrecklichen Dingen des Lebens besser begegnen zu können und auch vielleicht daran thriven zu können. Aber wenn man sowieso schon das Gefühl hat, dass die Batterie leer gelutscht ist und dann kommt noch sowas darauf, dann hat man so den Eindruck, ja, macht doch alles, was ihr wollt. Zerstört doch die fucking Welt. Macht doch alle Errungenschaften.
Hast du Bernie Sanders gesehen? Bernie Sanders, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nach der Wahl war oder zu einem anderen Zeitpunkt, wurde befragt von in einem Interview, der gesagt hat, dass es viele Leute gibt, die damals gesagt haben, Bernie or bust. Im Sinne von, wenn Bernie statt Hillary, also wenn Bernie nicht Präsident wird und Kandidat wird, dann bin ich raus. Mhm. Dann mache ich nicht mehr mit. Oder beim nächsten Mal bei beiden wieder dasselbe. Was er dazu sagt. Und er hat so gesagt, ich meine, ist ja schön, dass du mich unterstützt, aber was sind das für Idioten? Das ist keine Option, das geht nicht. Das ist nicht dein fucking Privileg zu sagen, ich bin raus. Du sagst, du unterstützt Bernie Sanders. Toll, wenn Bernie Sanders verliert, dann fängst du nicht an, Bitcoins zu machen und zu Hause zu vegetieren, sondern dann machst du weiter. Dann unterstützt du das Next Best Thing oder kämpfst oder was auch immer, aber du bist nicht raus. Und er hat das so geil, so klar gesagt. Und das ist genau das Ding. Ich hatte so ein Mantra, als ich...
Du hattest ein Mantra?
Ich hatte ein Mantra, so Ende 20, würde ich sagen. So um den Drum. Und das war, es wird alles immer besser. Das habe ich bewusst auch in Situationen, in denen offensichtlich es schlechter wurde, gesagt und auch bewusst als Mantra gesagt, im Sinne von, ich negiere das Schlechte in der Welt. Ich sage, es kann besser werden. Ich sage, wir können was tun und wenn wir das nicht machen, dann passiert es nicht. Es wird besser. Ich bin einfach komplett ideologisch optimistisch. Und jetzt könnte man denken, okay, das ist ein Gefühl, das hat man, wenn man irgendwie in einem bestimmten Alter ist, wenn man vielleicht bestimmte Dinge erreicht, wenn man merkt, dass man Sachen kann und dass man was schafft und Erfolge hat. Und im Laufe der Zeit wird man zynischer, abgestumpfter, realistischer, so zieht sich vielleicht mehr ins Private zurück. Und ich habe das Gefühl, je länger ich lebe, desto doller bestätigt sich das.
Bestätigt sich das, dass das die richtige Grundeinstellung für dich ist. Ja. Und auf eine Art und Weise, dass du auch anderen Menschen gern davon abgeben wollen würdest, weil offensichtlich hat ja nicht jeder Mensch diese Einstellung.
Offensichtlich hat nicht jeder Mensch diese Einstellung, aber dazu gehört für mich auch irgendwie, und das meinte ich am Anfang, mit der, dass es mir geholfen hat, dass er so eindeutig gewählt wurde, zu akzeptieren,
dass es ein Problem gibt.
Nein, zu akzeptieren, dass Menschen so schrecklich anderer Meinung sind als ich,
ja.
Aber ich um alles in der Welt verteidige, dass sie dieses Recht ausüben können. Das ist für mich tatsächlich Demokratie an erster Stelle. Und es gibt die Leute, die sagen dann entweder, wenn das, und an der Stelle war ich auch in meinen 7 Minuten, das war so geil auf dem Discord, war es wirklich eins, ich habe einen komplett tief existenziell kaputten Absatz da reingeschrieben, dass alles am Ende ist.
Mhm.
Weil irgendwie gab es so Stimmen wie, naja, er war ja schon mal Präsident und das haben wir auch überstanden und so. Und ich habe gesagt, nein, das war anders. Wir sind am Arsch. Alles ist kaputt. Und dann hat jemand anderes reingeschrieben, ja, also ich bin schon auch eher gerade ziemlich am Boden. Nicht ganz so schlimm wie Benny, aber so wie ich Benny kenne, werde ich dafür sehr viel länger da unten sein als er. Und ungefähr 3 Stunden später habe ich das zitiert und reingeschrieben. Ich bin draußen, es wird alles gut, wir kriegen das hin. Du hattest recht.
Eine Gefühlsachterbahn.
Ja.
Umgekehrt, von ganz tief nach ganz hoch in ganz schneller Zeit.
Und ich habe auch in dieser Woche, ich habe so viel konsumiert an Musik, an anderen Medienerzeugnissen, das mir noch mal vor Augen geführt hat, wie toll Menschen sein können und was alles möglich ist. Und habe gedacht, das sind Wellenbewegungen und es ist ein Hin und Her und die Abrissbirne geht in die eine und die andere Richtung. Es sind 3 Schritte vor und 2 Schritte zurück und manchmal sind es auch 4 Schritte zurück. Und Donald Trump halte ich für das größte Problem der Welt derzeit.
Mhm.
Wirklich. Das allergrößte Problem der Welt.
Schlimmer er ist...
Also ich glaube, wenn Putin Präsident der USA wäre, jetzt, bumm, wäre das schlimmer, als wenn Donald Trump Präsident der USA wäre.
Ja.
Aber wenn Putin Präsident von Russland ist, ist das weniger schlimm, als wenn Donald Trump Präsident der USA ist. Also die Tatsache, dass Putin Russland regiert, ist nicht so schlimm, wie dass Trump die USA regiert.
Ich glaube, das ist schwer objektiv zu beurteilen, weil nun ist die Situation in der Welt ja nun mal so, wie sie ist und wie wir sie auch kennen, mit all den Problemen, die es gibt und die sich auch in den letzten Jahren ohne Donald Trump als US-Präsident irgendwie ergeben haben. Und er spielt oder die USA spielen halt eine so derart zentrale Rolle in diesen ganzen Problemen, die es sowieso schon gibt, dass dadurch, glaube ich, dieser Effekt ganz stark verstärkt wird. Also ich glaube, Putin ist eigentlich mindestens gleich großes Problem, gerade jetzt, wo er seine Bromance zu Nordkorea entdeckt hat. Und jetzt aber halt noch den Faktor Trump dazu.
Dadurch, aber jetzt überleg mal. Also, stell dir vor, Harris hätte die Wahl gewonnen.
Ja.
Dann wäre dein inneres Gefühl nicht so schlimm wie jetzt, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Also in global gesehen, sag ich mal.
Ja,
also,
natürlich.
Also beziehungsweise, sagen wir so, wenn dass Trump die Wahl gewonnen hat, ist für dich schlimmer, als wenn, das ist ein bisschen hypothetisch, jetzt Russland sich zu Putin hin entwickelt hätte.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich einfach da nicht so viel besser auskenne.
Oder sagen wir so, du würdest lieber Harris statt Trump als Präsidentin haben, als dass sich Russland hinlegt und Putin aufhört und
hinlegt, ja.
So.
Ja.
Weil das weitreichender für uns irgendwie
wobei, schlimmer ist. Wobei, da wäre ich mir jetzt gar nicht sicher. Also wäre es wirklich die Wahl, wäre Putin legt sich hin und es kommt wirklich mal wie ein demokratischer Mensch und damit Frieden.
Ja,
und damit wäre dieser ganze Herd da in
da würdest du Trump nehmen.
Dann würde ich mich wahrscheinlich eher für Trump entscheiden, weil...
Einfach Menschenleben zu schützen vielleicht.
Auch einerseits das und andererseits auch vielleicht ein bisschen egoistisch, das hätte halt für mich persönlich deutlich mehr Auswirkungen, positiv als Trumps Präsidentschaft negativ auf mich hätte, wenn dieser Unsicherheitsfaktor Ukraine
weg wäre. Ja, okay, da hast du vielleicht recht. Vielleicht sollte man diese Sachen auch nicht unbedingt in ein Ranking setzen.
Ja,
wie geht's dir eigentlich mit deiner neu gewonnenen, ich bin eigentlich geborener Amerikaner und lebe im falschen Land, jetzt damit? Hat das irgendwie, wenn du das jetzt miteinander nebeneinander legst,
passiert
da
was? Na, auf jeden Fall freue ich mich darüber, nicht in Amerika zu wohnen. Also, alles andere wäre infam zu behaupten. Aber das hatte ich ja auch in der Folge schon gesagt, wo ich das erwähnt habe. Diese Ambivalenz war ja die ganze Zeit da. Also, das, auch wenn ich optimistisch war, dass das Ergebnis besser wird, bin ich jetzt auch nicht zu Tode überrascht, sage ich jetzt mal. Also, ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen im Sinne von, was, das war doch ausgeschlossen, dass das passiert. Wenn du dich erinnerst, habe ich ihn schon als garantierten Wahlsieger vorhergesagt, nachdem dieses Attentatversuch war. Dann kam aber Harris und das war halt, who knows.
Aber es sind andere Sachen. Es ist auch nicht, dass sie eine schwarze Frau ist. Die wollen, also das hat alles mit reingespielt, die wollen Donald Trump. Und zwar nicht nur, weil er ein krasser Entertainer ist, sondern auch wegen seiner Politik. Es ist eindeutig, dass sie einfach wollen, dass keine Leute über die mexikanische Grenze kommen.
Aber sie haben nicht die Weitsicht. Also es gibt sicherlich so Leute, die finden also alles geil, was da jetzt passiert und auch passieren wird in den nächsten Jahren. Alter, stell dir mal vor, es gehen nochmal ein, zwei demokratische Supreme Court-Mitglieder irgendwie in Rente oder sterben. Dann ist das Land aber auch wirklich sehr, 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 sehr lange Zeit von einer schlechten Zukunft. Was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht. Sag mal.
Ja, weiß ich nicht. Warte mal, wie habe ich angefangen?
Ich habe auch gerade überlegt, was ich noch sagen wollte.
Scheiße.
War in derselben Situation wie du.
Ich war nicht so krass überrascht, dass das dann doch passiert ist unterm Strich, weil ich es ja auch so vorhergesagt habe. Mit der Hoffnung, die dann zwischendurch mal aufgeflammt ist. Aber, jetzt weiß ich, weil du gefragt hast, wegen da wohnen und so. Ich habe das alles schon irgendwie mit einberechnet, dass sowas passieren kann und dass es dann auch durchaus Gründe gibt, sich zu freuen, in Europa zu wohnen und nicht in Amerika. Und es ist auf jeden Fall sicher, dass ich die nächsten 4 Jahre nicht mehr in dieses Land reisen werde. Ich möchte nicht in einem Land sein, das von Donald Trump regiert.
Ich habe jetzt auch ein bisschen gedacht,
auch wenn das ein bisschen irrational ist.
Ich habe auch nochmal gedacht, ist es eigentlich noch irgendwie vertretbar, sich jetzt noch einen Tesla zu kaufen? Dieses
Alter, dumme Elon Musk
Arschloch
war mit im Raum.
Scheiß.
Hast du das gehört, dass also er im Raum war, als Donald Trump mit Zelensky telefoniert hat?
Was für ein widerliches Kackschwein. Ja. Ich habe auf den bin ich richtig sauer. Ja. Trump, also dem kann ich das fast nicht übel nehmen. Der ist einfach, also die ganzen Sachen, die jetzt vorkamen, dass er einfach ein Hochstapler ist, dass er ein Versager ist, der einfach sein Leben lang gelernt hat, dass er mit Lügen weiterkommt und es bis jetzt bestätigt bekommt, das macht mich ja wahnsinnig, wenn ich mal wieder doch kippe in meine Bipolarität, dass ich irgendwie denke, der Typ, es ist nicht wie in jedem Hollywood-Film, wo am Ende die größten Wahnsinnigen zur Rechenschaft gezogen werden, sondern Gerd geht am Ende ins Grab und sagt, ich habe alles richtig gemacht.
Ja. Hat er ja für
und
seinen Weg auch.
Und er kommt mit allem davon. Er kann lügen, er kann betrügen, er kann schaden, er kann vergewaltigen, er kann machen, was er will.
Ja, ohne Konsequenzen.
You can grab them by the pussy.
Er hat es gesagt.
Er hat es gesagt.
Das muss man ja auch immer wieder sich vor Augen führen.
Er hat es gesagt.
Und deswegen hast du ja vollkommen recht. Die haben den gewählt, weil die den als Präsidenten haben wollen. Plus die Alternative war halt für sehr viele Menschen aus verschiedenen Gründen nicht so attraktiv, teilweise aus oberflächlich rassistischen, teilweise aus inhaltlichen und nachvollziehbaren auch. Aber
es ist egal. Es ist wirklich egal.
Du musst es nicht mehr analysieren.
Du musst Harris wählen. Völlig egal, was du politisch von ihr. Ich würde, wenn ich die Wahl zwischen Donald Trump und Friedrich Merz hätte, was für eine Frage.
Ich würde Geld dafür bezahlen, dass Friedrich Merz jetzt US-Präsident
wird. Präsident der USA, was für ein geiles Ding. Ja. Das wäre wahrscheinlich besser fast als Harris. Politisch.
Sehr gut.
Also könnte sein.
Ja.
Weiß ich nicht genau, aber das rückt das auch nochmal so ein bisschen in Perspektive. Also die Vorstellung, dass Friedrich Merz Deutschland regiert, ist für mich wirklich schlimm. Mhm. Wirklich.
Mhm.
Aber ich würde so viel dafür geben, dass er den Job von Donald Trump übernimmt.
Dass er der mächtigste Mann der Welt wird.
Ja.
Bei uns bitte nicht, aber
da hätte ich wirklich ein gutes Gefühl. Und das ist der Unterschied. Das ist auch das, was all diese Sachen, natürlich war man gegen Mitt Romney und natürlich war man gegen George W. und alle, aber all diese Leute, denen würde man die Welt viel mehr anvertrauen, weil man das Gefühl hat, jetzt haben wir...
George Bush, man wünscht sich George Bush zurück. wie doll man den gehasst hat
damals. Ich möchte auch nicht, dass Donald Trump Präsident
ist. Nee, natürlich nicht, weil der irgendwie noch ein bisschen was im Kopf hat und weiß halt, was es bedeutet. Und das wissen halt sehr viele Menschen, die den wählen, glaube ich nicht. Weil ich glaube, sonst hätten viel mehr mit gesundem Menschenverstand gesagt, nee, dann halt doch lieber Harris.
Das hat Jimmy Kimmel auch so schön gesagt. Er hat erst Witze drüber gemacht. Die waren auch witzig und war alles gut. Und dann hat er angefangen zu sagen, let's be honest, it's a horrible day for America. Und dann hat er for journalists, for women, for children, for blablabla. Und dann hat er ganz am Ende, da ging es ihm richtig nah. Er hat gesagt, als er über die Ukraine gesprochen hat, sind ihm die Tränen gekommen. Als er über Migrantinnen gesprochen haben, die in diesem Land leben und arbeiten, sind ihm die Tränen gekommen. Und dann hat er die Kurve gekriegt und hat gesagt, and it's a horrible day for the people who voted for him too, except they don't know it yet, but they will.
Ja.
Und das ist halt auch dieses Ding, dass sie gesagt haben, sie haben ihn auch für die Wirtschaft gewählt. Und die Wirtschaft ist faktisch...
Ja, du kannst heutzutage mit Fakten aber halt nichts mehr gewinnen. Du kannst keine Wahl mehr mit Fakten gewinnen. Und das hat es halt gezeigt. Und es ist nicht nur er hat mit überwältigender Mehrheit letztlich das jetzt für sich entschieden, sondern Senaten und Repräsentantenhaus
gehört denen auch. Ist das Repräsentantenhaus schon durch?
Aber ich glaube ja.
Ich habe immer mal wieder geguckt und es sah aus, als wäre es durch. Also
ich glaube ja.
Eindeutig und ja. Der hat beide Kammern, der kann durchgehen. Konnte er in seinem ersten Term auch übrigens.
Ja, aber
in den ersten zwei Jahren.
Da war wirklich noch irgendwie das kleine Kind, wo alle versucht haben, von außen dies, das zu machen. Und jetzt gibt es dahinter halt einen Plan. Und es gibt einen ganz bösen Plan, der jetzt auch einfach auf Nachhaltigkeit angelegt ist.
Also ich glaube auch ein bisschen so jetzt so Skynet zum Beispiel, ne?
Ja.
Also die.
Wie oft wir von Skynet
reden. Die. Das ist nicht so, das ist vergleichsweise weniger böse.
Es hat edlere Motive.
Ja.
Ja.
Also es ist nachvollziehbar, es ist plausibel, es ist, man kann sagen, okay.
Thanos hat auch
nachvollziehbar. Also die schlimmsten Bösewichte, mir fällt jetzt nicht so richtig. Und das ist auch so, wo ich denke, dieses Inspiring-Ding, also bei Harris, wie viele ErstwählerInnen gesagt haben, so, es ist so toll, dass du das machst und ich möchte auch und so weiter. Und ich denke auch, so viele Leute werden dadurch auch motiviert zu sagen, ich möchte mich für die Gemeinschaft einsetzen, ich möchte was tun. Und sind die jetzt alle demotiviert, gehen nach Hause und sagen, es bringt nichts, du kannst machen, was du willst, du verlierst am Ende gegen...
Ja, manche werden so reagieren, manche werden dann auch aktiviert, überhaupt erstmal anzufangen, was Gutes zu tun.
Und jetzt habe ich mir immer Donald Trump vorgestellt, wie der so, also wenn du dir Obama, das ist natürlich das absolute Superbeispiel, Obama empfängt eine Schulklasse im Weißen Haus und redet mit denen und motiviert die und erzählt denen Sachen und alle lachen, alle finden es cool und alle sind verbunden und gehen nach Hause und fühlen sich komplett erweitert und wie. Und jetzt denkst du, da kommt jemand, also als anständiger, nehmen wir mal Tim Walz, als anständiger US-amerikanischer Familienvater. Was sagst du denn? Wie bringst du deinen Kindern bei, dass es schlecht, falsch, für dich selber auch nicht gut ist, andere zu übervorteilen, egoistisch zu sein, wenn sie jetzt Vorbild überhaupt haben?
Wie kann man die guten Werte vermitteln, wenn der erfolgreichste Mensch des Landes genau das Gegenteil tut und damit diesen Erfolg hat?
Genau.
Ja.
Verbrecher ist, verurteilt ist, alles.
Ja.
Was für ein Role Model. Und andererseits, stell dir vor, Donald Trump empfängt Kinder und versucht, die für Demokratie zu begeistern. Und dafür, auch du kannst eines Tages Präsident werden. Der amerikanische Traum. À la Donald Trump.
Ja.
Was bedeutet das? Das bedeutet, sei der Bösewicht.
Ja.
Du musst ein Schwein sein in dieser Welt.
Genau, die Prinzen haben es schon in den 90ern gewusst.
Ja. Wie ist denn das?
Du musst ein Schwein. Jetzt nee, der Song?
Ja, mit dem Bundestag. Obwohl mich keiner mag, sitze ich bald im Bundestag. Ja. Das kann doch nicht sein. Das soll und darf nicht sein. Und deswegen brauchen wir das Gegenteil.
Ja,
wir brauchen das. Sei die Veränderung, die du sehen willst in der Welt.
Ja.
Jon Stewart hat ein schönes dreiminütiges Statement abgeliefert, das in diese Richtung geht.
Ja, natürlich macht es keinen Sinn, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Aber ich kann jeden Menschen verstehen, der sich jetzt überfordert fühlt von all diesen Sachen. Du willst schon zum nächsten Thema, ich weiß das genau. Ich muss aber gleich noch eine Sache sagen. Und du wolltest eigentlich deinen Elon Musk-Hass nochmal loswerden. Alter, da bist du abgebogen, hast eigentlich sagen wollen, Donald Trump ist nicht ganz so schlimm von deiner emotionalen Reaktion her. Und bist dann sehr in Rage geraten, wenn du mit Donald Trump erzählt hast. Ich habe mir indessen schon gedacht, okay, das ist dann also nicht so schlimm im Vergleich zu Elon Musk.
Elon Musk, go. Ich habe es eigentlich schon gesagt. Den nehme ich das fast persönlich übel. Bei dem habe ich nicht mehr das Gefühl, der weiß es besser. Das ist ein Egoist, dass der offensichtlich null Moral und demokratische Werte und Überzeugung hat, das macht mich fuchsig. Und dass dieses Schlimme, den empfinde ich fast als Verräter.
Weil man mal Hoffnung in den gesteckt hat, dass er wirklich für eine bessere Welt sorgen könnte.
Ich habe eigentlich nicht wirklich Hoffnung in ihn gesteckt, aber es ist schon so, dass ich dachte, okay.
Ja, man hat ihn auf jeden Fall früher mal noch eher positiv betrachtet.
Er ist irgendwie näher an uns, er ist jünger,
ja.
Er hat schon mal in seinem Leben Videospiele gespielt. Er ist irgendwie.
Das hat aber Christian Lindner auch.
Ich habe gerade
ein Interview bei Hotel Matze mit Christian Lindner gehört, was kurz vor den aktuellen Ereignissen aufgezeichnet wurde. Und da erzählt er, wie er als Jugendlicher auch LAN-Partys gemacht hat und dort Duke Nukem gespielt hat. Das fand ich so witzig, diese Vorstellung, dass Christian Lindner Duke Nukem spielt.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, okay, Entschuldigung.
Das ist einfach. Und der kriegt jetzt Zugang zu allem.
Ja.
Der kriegt den goldenen Schlüssel.
Der
und du willst ihm wirklich die Fresse polieren. Es gibt so ein paar Sachen. Jetzt, ich bin ja so ganz pazifistisch und demokratisch und so. Hinten bei uns beim Hühnerstall hat jemand den Zaun zu diesem riesigen Holzhaufen mit altem Totholz, das schon komplett durchwurmt ist, runtergetreten, um sich da so ein bisschen Holz wegzuklauen. Vor unserer Garage, wo wir seit 7 Monaten richtig viel krassen Müll lagern, weil wir es nicht schaffen, es zum Recycling aufzubringen, hat jemand sein Auto-Fahrradklemmer hinten dazugelegt. Weil er es nicht entsorgen wollte und dachte, geil, da ist schon viel Schrott, lege ich es dazu.
Das ist schon so ein Müllhaufen.
Broken Window Theory ist das so ein bisschen. Lässt du lang genug dein Scheiß erlegen, kommen die anderen Links dazu. Das sind Leute, wenn ich die erwische, ich will denen physisch Schmerzen zufügen.
Elon Musk ist auch so jemand.
Ich überlege dann immer schon, ob ich es schaffe, verbal so hart zu sein, dass ich sie mehr zerstöre, als wenn ich sie schlage mit meinen Fäusten in ihre Wangenknochen rein. Aber im Grunde wünsche ich mir die körperliche...
Weißt du, dass das bedeutet, dass du die so gerne schlagen oder nein, denen so gern etwas Schlechtes tun möchtest, dass du nicht das Körperliche mit verbalen abschwächst, sondern das Verbale kommt nur in Frage, wenn du damit noch mehr Schaden als mit deinen Fäusten
anrichtest.
Genau. Das ist schon hart.
Und ich überlege immer, was ich dann sagen kann.
Ja.
Und das ist ja eigentlich es ist für mich nicht schlimm, dass das da hinten passiert ist. Aber es ist, dass ich denke,
Das Mindset der Leute
von Elon Musk und dem Typen, der bei meinem Hühnerstall das Ding runterdreht, das ist so fremd mir. Das sind solche asozialen Arschlöcher, dass ich ihn wirklich links und rechts, entweder mit Worten oder mit Fäusten, alles aus dem Kopf schlagen möchte, was da falsch reinprogrammiert wurde von ihren verschissenen Eltern und ihrem ganzen bekackten Scheißumfeld, das sie geprägt und bestätigt hat, in dem beschissenen Dreckshaufen, der sie sind.
So, jetzt muss ich dafür... Dafür kriegst du ganz aufrichtigen Applaus von mir. Nicht nur, weil ich alles Gesagte unterschreiben möchte, sondern weil du das auf eine Art und Weise jetzt gerade spontan aus deinem Hassbauch rausgekotzt hast, dass das nicht aufgeschrieben nicht schöner hätte sein können.
Danke.
Das ist dir sehr gut gelungen. Ja, lass zum nächsten Thema. Ich
wollen wir Pause machen?
Ja, das ist wunderbar. Ne? Wir machen jetzt mal eine Pause. Wir müssen vielleicht noch ein Hasspausen-Jingle aufnehmen jetzt gleich.
Aber es muss so ein ganz krasser Kontrapunkt. Es muss so wie Elevator-Music sein. So eine ganz beruhigende Sache.
Ja, ja, ja. Das nehmen wir gleich auf. Ich weiß, ich hab genau schon was im Kopf. So, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, wir werden jetzt eine kurze Pause machen und wir hören uns dann gleich wieder und viel Spaß mit unserem neuen Jingle.
Pause.
Pause Ende.
Schön, jetzt haben wir uns ein bisschen beruhigt, oder?
Ja,
cool.
Beruhigt.
Wie findest du die aktuelle Bundesregierung?
Weißt du, Tim, ich habe ja überlegt vor diesem Podcast, ob das, was... Also, es gibt zwei Dinge. Einmal das, was mir am Herzen liegt und einmal das, was ich denke, was vielleicht für die ZuhörerInnen ganz gut ist.
Ist doch beides interessant.
Und ich habe geschwankt zwischen... Also, ich gehe mal davon aus, dass fast alle, die diesen Podcast hören, ein bisschen... bewegt sind von den Ereignissen der letzten Tage und Wochen, eher Tage. Und ich habe gedacht, was wollen die jetzt von den beleuchteten Brüdern? Entweder sie wollen Einordnung, einen Kommentar, oder sie wollen Eskapismus. Im Sinne von dem, wir machen unseren Jahresrückblick Corona-frei und kriegsfrei und wir reden über andere Themen, wir lenken ab, wir zeigen, dass es noch mehr in der Welt gibt. Jetzt haben wir bisher sehr viel, hauptsächlich Einordnung gemacht. Wenig Eskapismus. Aber du hast völlig recht, die Bundesregierung fehlt noch. Und ich würde sagen, das ist beides gleichzeitig.
Moment mal ganz kurz. Wo befinden wir uns denn jetzt? Ist jetzt Einordnung oder Eskapismus angesagt?
Mal gucken. Ich vermute, also ich finde, wir müssen schon noch
und ein bisschen... Und warum fangen wir so strategische Gespräche erst im zweiten Teil an?
Ich wollte mich direkt an die Leute da draußen wenden und auch sagen, dass mir das auch
ja, durchaus... Ja, aber wir haben doch jetzt gerade schon irgendwie 45 Minuten lang...
Hätten wir vorher machen sollen?
Ja, das meine ich. Oder zu Beginn
okay, der Folge. Okay, ich sag dir warum.
Mal überlegen, was es denn für eine Folge werden soll.
Ich sag dir warum. Weil Strategie bei uns nicht funktioniert.
Also und wenn dann nur ab der Hälfte.
Ich habe das eben in der Pause zu dir gesagt. Ich habe das wirklich gemerkt eben bei meinen auch langen Monologen. Ich habe das ein bisschen gebraucht. Auch als Ventil, das einmal so
da geballt. Da war viel Energie hinter. Also das musste raus, das hat man gemerkt.
Und auch in diesem Format, hier im Podcast, hier mit dir, insofern ist es einfach unvermeidlich gewesen.
Und jetzt, also das heißt, jetzt, da hatten wir, also selbst wenn wir uns was anderes vorgenommen hätten, hätte es nicht funktioniert.
Es hätte nicht funktioniert.
Okay, dann... Okay,
insofern ist das strategische Gespräch vor oder am Anfang des Podcasts irrelevant, aber ich fühle mich jetzt schon... wesentlich befreiter. Ich kann jetzt befreiter entweder über die Bundesregierung oder über Supermärkte oder so reden. Ist mir völlig egal. Wir sind ein Podcast der beleuchteten Brüder, da kann alles passieren.
Ich habe gerade mein Jäckchen ausgezogen. Das war der Sound des Reißverschlusses, den ihr da vielleicht gerade gehört habt. Denn mir ist warm geworden. Vielleicht, weil ich so ein Heißsporn neben mir habe. Und jetzt bist du aber ein bisschen ausgeritten, ein bisschen runtergekommen und jetzt bist du für alles offen.
Ja. Dann berichte du doch jetzt mal von unserer Bundesregierung.
Ja, die ist kaputt. Der Finanzminister wurde entlassen.
Geschasst.
Also ich mag das Wording irgendwie so gerne. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten lustigen Internetleute von bei Christian Lindner vom Deutschland frechsten Arbeitslosen gesprochen haben, was ich beim ersten Mal sehr, sehr witzig fand.
Das habe ich noch nicht gehört.
Ihm wurde auch schon gesagt, keine Sorge, Bürgergeld bringt dir eine gute Lebensgrundlage, wird schon kein Problem, gutes Sozialsystem. Das hat mich dann erfreut, also das kam ja alles dann am Abend dieser ganzen Ereignisse, die wir jetzt gerade so besprochen haben, ne? Wo diese ganzen Erkenntnisse so in unsere Gedanken gesickert sind. Was bedeutet das jetzt bei dir für eine dreistündige Depression, bei mir eine seitdem anhaltende Depression gesorgt hat?
Mich hat das ein bisschen geerdet, tatsächlich.
Ja, fandst du?
Ja, weil es hat mich zurück ins Hier und Jetzt geführt, in die bundesdeutsche Realität.
Mhm. Ich habe es eher wahrgenommen, als ich wurde gerade verprügelt und jetzt pinkelt noch jemand drauf. Das war so mein
Fandst du das Gefühl. Gar nicht geil? Was da passiert ist?
Unter anderem Vorzeichen hätte ich das wahrscheinlich auch geil finden können. Und wie gesagt, ich mochte die Memes. Ich kann bei der US-Wahl kann ich nicht gut mit Memes umgehen, weil mir das irgendwie alles zu düster vorkommt. Aber in Bezug auf die Ampel schon, das funktioniert bei mir sehr gut. Aber ich, nee, kann
also,
ich nicht fühlen.
Hast du Scholz' Statement gesehen?
ich habe es nur quasi Reaktion darauf gelesen und Beschreibung, das Statement selber nicht.
Ich habe tatsächlich die ARD-Mediathek aufgemacht, als es hieß, der Bundeskanzler tritt um 21.15 Uhr vor die Presse, weil ich wirklich wissen wollte, was seine Lesart ist. Und ich habe mich von Olaf Scholz umarmt gefühlt. Ich habe gedacht, endlich, lieber Olaf, bist du da.
Ja.
Man hat ihn gemerkt, und auch im Vergleich zu dem, was hinterher kam, er war so klug, er war so klar, er war so hart, aber gleichzeitig so sachlich. Und ich finde, das war die beste Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, seit der Kanzler war.
Das ist auch so die Meinung der Kommentare. Und ich glaube, das größte Kompliment kommt vom Postillon, der geschrieben hat, nach Ampelkrach oder Ampelstreit oder whatever, Ampelende, Olaf Scholz Puls steigt auf 38.
Ja.
Ja, also das ist, glaube ich.
Also er konnte endlich, und er hat auch gleichzeitig so ein bisschen damit erklärt, warum er sich in den letzten 3 Jahren so verhalten hat, wie er verhalten hat, weil er halt gesagt hat, er hat den fucking Laden zusammengehalten, er hat diese ganze Irren irgendwie moderiert und er hat an den Kompromiss geglaubt. Und jetzt platzt ihm einfach mal wirklich die Hutschnur und es reicht, Christian Lindner. Es reicht mit deinen fucking Indiskretionen, deinen öffentlichen Scheißdreck, und das war wohltuend für mich. Wirklich. Und das war so ein bisschen, klar, es ist eine krasse Krise, wenn in dieser Situation die Bundesregierung auseinanderbricht, aber irgendwie nach diesem ganzen und 3 Koalitionäre und immer, die ganzen Jahre, immer alles am Drücken und so, habe ich die Analysen gelesen von, die sind fortschrittlich gestartet, die hatten sich richtig was vorgenommen und dann ist ihnen die Ukraine reingerissen und die Energiekrise und so weiter und die hatten immer weniger finanzielle Spielräume und das Bundesverfassungsgericht mit seinem seltsamen Urteil hat
das
auch
noch. Das ist das, was Christian Lindner selbst als Bruchgrund sozusagen auch bei Hotel Matze vor dieser ganzen Eskalation, sag ich mal,
Ereignisse auch. Das hat denen die Möglichkeiten genommen, dass alle
ab
ihre
da
Sachen
der Streit bekommen. An um die verbleibenden Ressourcen.
Ja, 16 Milliarden kannst du nicht so schnell kitten. Und
kannst du mir gleich eine politische Frage zu beantworten. Mhm. Also, ganz kurz zusammengefasst. Es ging darum, dass Olaf Scholz noch als Finanzminister die Idee hatte, 60 Milliarden Euro, die für Corona-Hilfen gedacht gewesen sind, die aber nicht vergeben wurden, umzuwidmen für so ein Umwelttransformationsding.
Das war Klima- und Transformationsfonds.
Klima- und Transformationsfonds.
KTF.
Genau. Das war die Idee. So einfach zu sagen, okay, das Geld haben wir eigentlich eingeplant, das haben wir jetzt aber nicht gebraucht, deswegen nehmen wir das geplante Geld und tun es da rein.
Ja.
Dann hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, nö, das geht nicht, das kann man nicht machen.
Ja.
Wo ist dieses Geld jetzt?
Darüber haben wir schon mal im Podcast gesprochen. Du hast mir dieselbe Frage im Podcast schon
gestellt. Ja, und was hast du mir, nicht befriedigend beantworten können?
Offensichtlich nicht, es ist nicht nachhaltig verhalten. Vielleicht auch deswegen, weil ich es selber nicht so ganz verstanden habe.
Ja.
Aber ich habe so gedacht, dass es eigentlich war, es eine zusätzliche Aufnahme auch von Schulden, außerhalb dessen, was mit der Schuldenbremse vereinbart war, aufgrund von Notsituationen.
Mhm.
Und das wollte er gerne abrufen, auch für was anderes. Und da das Bundesverfassungsgericht, Moment mal, du hast hier eine Krise. Und jetzt kann man, finde ich, gut argumentieren, wir haben durchaus auch andere Krisen.
Ja.
Die Ukraine ist auch eine Krise.
Ja.
So, und dann musst du natürlich sagen, ja, aber. Und was ich gelesen habe und gehört habe, ist es schon so, dass das Urteil ungewöhnlich politisch ist für das Bundesverfassungsgericht und dass sie durchaus auch anders hätten urteilen können.
Mhm.
Und das ist schon ein Problem. Aber ist völlig egal, wie es nun ist oder wie es war oder was da der Grund war. In anderen Zeiten hätte, glaube ich, diese Koalition sogar mit der FDP und Christian Lindner sagen können, okay, wir machen jetzt endlich mal all das, wo bisher die Union blockiert hat. Gerade im Bereich gesellschaftliche Geschichten und so weiter. Haben sie auch viel gemacht. Die haben ja wirklich auch viel, hat Scholz auch in seiner Rede gesagt, was sie auch mit der FDP erreicht haben für Deutschland. Ist viel in Vergessenheit geraten. Aber sobald diese finanziellen Spielräume eingegrenzt waren, sind die alten Konflikte aufgebrochen und ist die FDP wieder mehr dem CDU-Lager zugefallen, im Sinne von, wir müssen hier das alles, und das hat Scholz auch alles bloßgestellt. Er hat gesagt, ja, Lindner will das jetzt alles, Lindner hat ja nicht gesagt, er will die Ukraine nicht finanzieren, aber Lindner hat gesagt, gut, dann kürzen wir bei Sozialleistungen.
Ja.
Und das geht mit der SPD nicht und das geht mit den Grünen nicht. Und das war die Bruchstelle, an der die Koalition auseinandergeflogen ist. Und Lindner hätte sich anders verhalten können. Und das Papier, was er rausgeschickt hat, Das hat einfach lauter Forderungen enthalten, mit denen die FDP ursprünglich in die Koalitionsverhandlung gegangen sind.
Ja.
Dann hat man gesagt, nein. Die FDP hat gesagt, okay zum Nein. Wir machen andere Sachen. Und das hat sie jetzt unter... Das heißt, das ist das Absurdeste. Lindner hat Scholz einen Koalitionsbruch mit Ansage vorgeworfen. Lindner hat gesagt, Scholz hat das kalkuliert. Aber das Papier, das Lindner geschrieben hat, war genau das. Und dann hat Lindner unterm Schreibtisch, während er mit Scholz gesprochen hat, der Bild gesagt, ich habe Neuwahlen vorgeschlagen. Dann hat Scholz das gehört und hat gesagt, fick dich, Christian.
Wirklich?
Er hat nicht fick dich, Christian,
gesagt. Nee, aber das ist der Grund, ja, was...
Aber das war sozusagen, also die Story war so, Lindner hat das Papier vorgelegt und dann hat Scholz gesagt, Lindner hat gesagt, lass uns Neuwahlen machen, wir sind durch. Dann hat Scholz gesagt, pass auf, es geht hier um Ukraine helfen, es geht um Industriehilfen und so weiter. Diese Sachen müssen wir durchbekommen, das sind die Milliarden, die wir dafür brauchen, das kriegen wir hin. Und dann hat Lindner gesagt, lass uns Neuwahlen machen. Und Scholz hat gesagt, pass auf, wir setzen uns jetzt noch einmal mit dem Robert zusammen, wir drei, und hämmern das aus und gucken, ob wir es irgendwie gängig machen können. Während sie darüber gesprochen haben, hat Lindner das Bild geschrieben. Dann hat Scholz davon gehört und hat gesagt, sag mal, hackt's? Und dann, das hat die Süddeutsche auch so schön geschrieben, das haben die alles durchgestochen, war wohl das allerletzte, was da war, dann war es klar, was passiert ist. Und dann war sekundenlanges Schweigen im Kanzleramt. Und dann hat Scholz nur noch gesagt, so, doof, ist aufgestanden und ist gegangen. Und dann hat er eine von seinen drei vorbereiteten Reden rausgeholt und dann der hat er einfach Lindner komplett zerrissen.
Ja.
Wirklich wie der Terminator. Ganz schön geil. War schön dabei zuzugucken. Und dann das ganze Ding hinterher mit Wissing, dass er dann sagt, okay, Wissing kommt da aus Rheinland-Pfalz, hat da eine Ampel gemacht, glaubt an den Staat und die Demokratie und den Kompromiss, fand das alles doof, was der gemacht hat. Und hat gesagt, nee, ich bleib dabei, ich bin konsequent. Und dann sind die bei Steinmeier angetanzt. Und da habe ich wirklich gedacht, ach, hier bin ich zu Hause.
Das ist mein Land.
Das ist mein Land. Und dann so Robert, hast du das mit Robert Habeck und Grönemeyer?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Oh, war das schön. Die CDU hat Zeit, dass sich was dreht, benutzt auf einer
Wahlkampfveranstaltung.
Man muss es so sagen. Sie sind im Wahlkampf. Wahlkampfveranstaltung. Herbert Grönemeyer hat gesagt, das geht gar nicht, dass ihr mich hier instrumentalisiert und meinen schönen WM-Goleo-Song. War das Goleo? War das 2006?
Doch. Doch, na klar.
War ja wegen der deutschen
WM. Ja, natürlich.
Goleo und Herbert Grönemeyer, ein Team. Ja. So, und jetzt kommt Robert Habeck. Ziemlich geil, muss ich sagen. Bewirbt sich jetzt Kanzlerkandidat erstmal mit so einem kryptischen Video, wo er einfach nur summt, während er Akten beschriftet.
Und zwar genau diesen Song.
Und diesen Song, was eigentlich echt lustig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kommt Herbert Grönemeyer vollkommen humorbefreit daher.
Ja.
Beziehungsweise sein Label oder was auch immer und sagt, Robert, du darfst mich auch nicht mal, du darfst mich nicht,
du darfst mal, nicht mal summen. Ich will nichts mit euch zu tun
haben. Ich will nichts mit euch Fuckern zu tun haben.
Campino, hör mal gut zu. Nimm dir mal ein Beispiel. Wie viele Wahlveranstaltungen wieder mit an Tagen wie diesen beendet werden wird in den nächsten 6 Monaten oder wie lange es auch immer dauert.
Ich glaube, niemand wünscht sich dieser Tage Unendlichkeit.
Das stimmt wohl. Oh Mann, ey.
Geil, aber das, ich finde, da hätte Grönemeyer, also irgendwie ist es ist richtig, ja, ich bin überparteilich und das ist alles, aber ich finde, da hätte er weggucken sollen. Mit dem Summen.
Ja.
Das war so lustig und so cool. Und das ist jetzt einfach nur so.
Aber hey, dadurch ist es bestimmt noch bekannter geworden, dass es dieses Video
ich hab's überhaupt deswegen
gibt.
Geguckt.
Ich hab's nur deswegen, also davon mitbekommen. Also vielleicht hätte ich es anders auch, aber
und das war ein geiles Video, wie er die Kamera wegmacht, mit einem Schelm im Nacken.
Ja.
Schalk im Nacken. Also da hat Habeck wieder Sympathiepunkte bei mir gewonnen, nachdem sein Statement nach dem Koalitionsbruch wieder, da hat er wieder so viele Nebensätze und vergraben, so goblinmäßig in die Kamera geredet, dass ich irgendwie dachte, das ist das Kommunikationsgenie, das alle ausrufen, Robert Habeck, der neue Stil, und er steht da vor der Kamera und sagt, als ob er einen Schlaganfall hatte. Das ist wirklich nicht okay gewesen.
Das ist halt sein Standardduktus, das ist seine Art zu reden und zu agieren, das kannst du jetzt... Das ist fast ableistisch, was du da gerade tust. Es geht ja um die Inhalte und die Botschaft und die Art. Und dass es überhaupt das Check, dass das notwendig ist, das zu tun. Das allein ist ja schon mal irgendwie.
Ja, er ist ja auch ein guter, ich mag ihn ja auch, aber das war so Scholz, einfach der vernichtende Terminator. Jeder Satz hat gesessen. Das war, du musst dir das nochmal angucken. Es war
ja, ich so gucke mir das gut. Auf jeden Fall nochmal.
Und dann stammelt da Habeck was vor die Kamera und dann kommt Lindner zitternd mit seinem Zettelchen und liest da ab und sagt irgendwie, das ist aber doof, lieber Olaf. Und die haben sich ja gut verstanden, Lindner und Scholz, ne? Die haben ja, das war ja wirklich so, Lindner hat mehrfach großen Respekt vor Scholz, über Scholz geäußert.
Mhm.
Und die haben gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, wirklich genauso, wie Scholz es dargestellt hat, dass er gesagt hat, ich habe diesen ganzen Scheiß direkt toleriert, ich habe dir den Rücken gestärkt, ich habe alles in meinem Sinne, staatstragenden Kompromiss, wir sind drei Parteien, das ist schwierig, aber wir machen das. Und jetzt so eine Nummer. Und dann kommt Volker Wissing und sagt, ich bleib noch 2 Monate länger Minister und beende dafür 27 Jahre Parteimitgliedschaft, um Schaden von der FDP abzuwenden. Das ist so geil. Und als ich das gehört habe, ist meine Laune so richtig ins Unendliche gestiegen.
Ja, da habe ich mich auch tatsächlich drüber gefreut. Da habe ich wieder ein bisschen was gefühlt nach all dem Scheiß. Das stimmt schon.
Dann mussten Buschmann und Stark-Watzinger begründen, warum sie aus der Regierung ausgehen. Großartig.
Du bist gerade wie Resistas. Also... Ey, wie heißt der Typ? Ey, Resitas?
Ja, Resitas,
Resitas. Resitas. Das lachende Meme.
Das müsste ich eigentlich, das ist das erfolgreichste Video der beleuchteten Brüder. Guck mal rein auf unseren YouTube-Kanal.
Da
geht es
auch um Christian Lindner.
Da geht es auch um Christian Lindner, da geht es um Thüringen und die Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Da habe ich den großartigen, leider verstorbenen Ey, Resitas Untertitel. Kann ich jetzt eigentlich nochmal machen.
Kannst du eigentlich nochmal machen. Sachen. Also du musst einfach nur Sachen rausschreiben, die du jetzt hier in den letzten 10 Minuten gesagt hast. Und das passt alles perfekt. Oh Mann, ey, was für ein Scheiß.
Wir leben, das wurde auch mehrfach zitiert, der Fluch
in aller Realität.
Nee, mögest du in interessanten Zeiten leben, sei ein Fluch. Ich genieße es.
Ich hoffe nicht alles davon. Also ich hoffe, dass... Ich weiß, du
guck weißt. Doch, guck doch zurück in die Vergangenheit, in die Geschichte der Menschheit. Da sind so Sachen, also natürlich gab es da immer wieder Freaks, Arschlöcher, Despoten. Aber das wirst du im Nachhinein wird alles gut.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das alles noch
erleben.
Außerdem muss man auch sagen, also das ist jetzt so mein Gefühl, was so diese Neuwahlen, vorgezogenen Neuwahlen angeht. Ich glaube, im Endeffekt hat es auch macht es keinen großen Unterschied zu, wenn sie jetzt noch irgendwie sich bis nächstes Jahr zusammengerissen
haben. Nein.
Also ich, so vom Ergebnis her. Und jetzt ist ja gerade diese riesengroße Diskussion, wann Neuwahlen, aber wann? Und die CDU-Spinner sagen die ganze Zeit so früh wie möglich.
Auch so geil.
Die Bundeswahlleiterin, die ja nun wirklich, auf die man da hören sollte. Alle wollen immer auf Experten und Expertinnen hören. Da haben wir eine Expertin, die sagt, ey Leute, vor Weihnachten seid ihr bescheuert. Wir brauchen mindestens 60 Tage. Und das ist dann schon wirklich so auch super schnell.
Aber das ist auch so geil. Alle, mit denen du da redest, die damit wirklich zu tun haben, die vor Ort sind, die sagen auch, Friedrich Merz hat und Markus Söder, die haben so viel Lack gesoffen. Markus Söder sagt, wir müssen sofort Neuwahl machen. Die CSU ist bereit, bis März ihre Kandidatinnen aufzustellen. Wurde so, es funktioniert vorne und hinten nicht.
Ja.
Ich hoffe, dass die Leute es merken. Ich hoffe, dass die Leute checken, dass die gerade einfach völlig schief gewickelt sind und dass Scholz einfach einen okayen Vorschlag gemacht hat. Er hat einerseits gesagt, wir brauchen einfach echt ein paar Gesetze, die müssen wir auch echt durchkriegen. Und das sind Gesetze, wo wir eigentlich eine Mehrheit für haben, auch jenseits von Wahlkampf. Und dann machen wir das geordnet. Und jetzt kommen die, nee, aber vielleicht können wir noch sofort dran. Bullshit.
Der will, also ja, und also auch nochmal, also wer weiß, was in den nächsten Monaten passiert, aber man würde jetzt, also mir fällt gerade nicht viel ein, was da jetzt doch grundlegend was ändern sollte. Und also ob das jetzt im Januar, im März oder erst im September wäre.
Vor allen Dingen sieht man, man sieht gerade keine Realität, in der Friedrich Merz nicht Bundeskanzler wird.
Ja.
Warum muss der jetzt noch rumnölen?
Ja, wie so ein das ist fucking, genau das, was ich meine.
Der muss so an sich zurücklehnen und genießen und sagen, macht ihr alles, ich mach alles cool. Ich gewinne die Wahl im Schlaf.
Ja.
Wer hat das gesagt? Im Schlafwagen? Irgendwo war das doch schon mal bei einer Wahl. Im Schlafwagen gewinne ich die Wahl. Der kann sich jetzt so, aber stattdessen, also wenn irgendjemand fucking Friedrich Merz als Bundeskanzler verhindern kann, ist er es selber. Mit seiner ganzen Bescheuertheit.
Ja.
Und mit Schützenhilfe von Markus Freakidiot Söder. Die beiden, Alter. Die können einfach nur absacken jetzt. Die können sich...
Die wollen doch Tatendrang symbolisieren. Das ist doch schon mal ein Wahlkampf-Move.
Die können sich jetzt hinsetzen. Die können sich jetzt hinstellen und einfach nur sagen.
Aber jetzt stell dir mal vor, dann regeln die jetzt in den nächsten 3-4 Monaten doch noch irgendwie ganz viel, was dann irgendwie auch ankommt, ja, wahrgenommen wird und vernünftig kommuniziert wird. Dann haben sie wahrscheinlich eher Sorge, dass es deswegen
schlechter wird. Aber ich glaube nicht, dass sie dem vorbauen, indem sie jetzt so ein... Das hat Mützenich hat zum ersten Mal was Kluges gesagt. Er hat von einem Popanz geredet, was ein schönes Wort der deutschen Sprache ist. Und genau auf das zutrifft, was die CDU gerade tut. Es ist ein fucking Popanz. Es ist unwürdig. Es ist nicht notwendig. Die können einfach sich genießend ihrer Kür entgegensehen. Und dann werden sie halt Kanzler und weiterhin Ministerpräsident in Bayern. Und Juniorpartner SPD macht dann irgendwie mit und dann wird das schon.
Ja.
Es ist traurig, aber so ist es. Und wenn jetzt Scholz nicht noch so richtig zu Form aufläuft und einfach weitermacht wie bisher und jetzt einfach allen in die Fresse haut und der Bundes-Olaf wird, dann ist das durch.
Und glaubst du, also es ist ja ziemlich ausgemachte Sache, dass dann in dem Wahlkampf die SPD wieder mit Scholz als,
ja,
Kanzlerkandidaten geht. Ist es vielleicht ein Fehler, nicht Pistorius zu wählen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum Boris Pistorius so wahnsinnig beliebt ist.
Ich glaube, nein.
So sind halt die Werte, ne?
Ja, aber Markus.
Oder die Umfrage.
Martin Schulz, als der Kanzlerkandidat wurde, der lag bei über 30% vor Merkel und allem. Pistorius würde, glaube ich, nicht bis zur Wahl durchkommen und das Ding gewinnen. Das glaube ich niemals.
Aber weißt du, was witzig wäre? Wenn sie doch sich anders entscheiden, Pistorius zum Kanzlerkandidaten machen und die CDU ganz plötzlich doch nochmal Armin Laschet aus dem Hut zaubert.
Armin Laschet?
Ja, weil die halt so ähnlich aussehen. Und dann gibt's ein Kanzlerduell und die ganzen JournalistInnen kommen völlig durcheinander, weil sie jetzt gerade nicht wissen, wer steht wo, wer ist links. Die müssen dicke Namensschilder tragen. Und dann tauschen die auch irgendwann mal, um das mal ein bisschen interessanter zu machen.
Spaß, ich
glaube. Ja, und dann versucht Armin Laschet mal die SPD-Position, genau, zu vertreten und so umgekehrt.
PowerPoint-Karaoke oder so.
Genau. Und dann spielen die so, wer es überzeugender oder vernichtender rüberbringen
kann. Toll, das wäre gut.
Das wäre schön.
Das ist ja auch mal ein Beitrag zur Welt, dass man einfach sagt, Leute, so Monty Python-mäßig. Ja. Einfach, Leute, chillt mal. Kommt mal klar, wir sind Menschen. Wir laufen durch die Gegend und freuen uns, wenn wir ein Reh sehen. Und wir haben unsere Kinder lieb. Und wir haben Lieblings-Kellogg-Sorten und wir haben uns alle lieb und wir machen uns einen Spaß draus, wer Laschet und wer Pistorius ist. Und jetzt hört mal auf mit Donald Trump und dem ganzen anderen
Scheiß. Ein bisschen Leichtigkeit.
Ich habe gerade gelesen, ich habe gerade gehört, wie ich gesagt habe, Donald, geh einfach nach Hause, lass uns in Ruhe, mit deinem Bullshit, nimm deine vergnomten Söhne mit nach Hause. Und hör auf.
Ach Gott. Macht es ja übrigens auch so frustrierend, um noch auf den ersten Teil des Podcasts zurückzukommen. Es ist ja einfach ein Fakt, hätte er verloren, dann wäre es vorbei gewesen. Ja,
es wäre vorbei. Es wäre einfach
dieses Schreckgespenst wäre, der Albtraum wäre beendet gewesen.
Was kommt jetzt, wenn Trump aufhört? Sein Sohn.
Sein Sohn, natürlich.
Und dann wird es so Dynastie und dann, ja, genau. Und ja, dann kannst du dieses Plakat einfach neu drucken. Und ja, die Leute, die ganzen Zombie-Idioten in den USA, können weiter Burger fressen und dabei den Namen Trump schreien. Das ist scheißegal. Ja. Hauptsache, ja. Gut. Haben wir ja den Weg der Menschheit vorgezeichnet. Klima ist ja jetzt auch noch so eine
Nebensache. Also das tritt ja nun völlig in den Hintergrund.
Aber ist okay, dann kommt einfach so ein Hurricane und zerstört ganz Florida.
Ja.
Und dann sind die eigentlich alle tot und dann denken die vielleicht auch mal.
Manchmal zynisch solche Gedanken wie von wegen, ihr habt es echt nicht anders auch gewollt, ne?
Weißt du, als ich neulich vom Hühnerstall zurückkam, ich weiß nicht warum, ich kam vom Hühnerstall zurück, bin über einen meiner Maulwurfshügel so schräg gelaufen. Also der macht mich schräg, weil da so eine Hebung im Boden plötzlich ist. Und dann kam mir dieser Gedanke in den Kopf, wie ich hier im Podcast saß und gesagt habe, nein, Tim, über diese Linie gehen wir nicht. Wir werden nicht einen einzigen Gedanken daran verschwenden, dass es gut gewesen wäre, wenn das Scharfschützengewehr quer durch Donald Trumps Hirn gezogen wäre mit seiner Kugel.
Ja.
Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir das nicht doch gewünscht hätte. Ich habe das dann wieder verworfen, aber ich hatte diesen kleinen Moment, dieses Zeitfenster. Es gibt diese wunderschöne Szene, Star Trek. Habe ich so lange nicht erwähnt, du hast mir mal vorgeworfen, ich würde zu viel Star Trek-Referenz machen.
Ich habe es nicht vorgeworfen.
Du hast es bemerkt. Ich habe es lange nicht gemacht. Einer der schönsten Star Trek-Filme, Star Trek 8 First Contact. Die Borg. Die Borg sind ein Kollektiv, eine große Bedrohung. Die suchen nach Perfektion, assimilieren alles und machen alles zu Cyborgs und wollen auch die Menschen, die eine große Bedrohung für die Borg darstellen, unterjochen, reisen in der Zeit zurück, wollen die Menschen komplett assimilieren, in ihr Kollektiv ziehen, bevor sie überhaupt warpfähig werden. Die Enterprise fliegt natürlich hinterher und verhindert also das alles.
Nordkorea als Alienrasse.
Ja, genau so.
Oder erfolgreicher als
Lieutenant Commander Data, da ist es vielleicht schon Commander Data, ich weiß es nicht, ein Androide.
Wieso weißt du sowas nicht? Sowas musst du wissen.
Ist er da schon Commander? Ist er überhaupt jemals befördert worden? War er immer Lieutenant Commander? Data. Nennen wir ihn beim Namen.
Ein Androide. Heißen die da auch so?
Von Brent Spiner. Ich habe ihn live gesehen auf einer Convention. Toll.
Man kennt ihn auch aus Independence Day, wo er vom Alien erwürgt wird, was im zweiten Teil vergessen wurde.
Ja, genau. Wurde vergessen.
Da war er wieder da.
Er ist ein Androide. Und er möchte die gesamte Serie über menschlich werden. Das ist sein großer Traum. Er möchte Humor verstehen. Er möchte wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das ist sein großer Triebfeder. Das zieht sich komplett durch die gesamte Serie durch. Und die Borg-Königin, die sie für den Film extra entworfen haben, weil die Producer fanden, dass ein Film braucht einen Villain, eine Personifizierung und nicht einfach nur ein Erfolg aus Drohnen. Deswegen haben sie die da reingeschrieben. Ist ganz gut gelungen für den Film, aber eigentlich wäre es nicht nötig gewesen. Die gibt Data dieses Geschenk und macht ihn menschlich. Sie gibt ihm, transplantiert ihn Haut, sie gibt ihm die Sensation, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wieso erzähle ich die ganze Geschichte?
Keine Ahnung.
Ich erzähle sie weiter, vielleicht komme ich zu meinem
Punkt. Also du warst da auf jeden Fall, ich glaube, es ging um böse und gute Menschen.
Vielleicht komme ich wieder hin.
Wir waren ja bei Donald Trump wieder.
Achso, nein, ich weiß es, weil ich mit dem Maulwurf hügeln, wo ich kurz dachte, ich habe mir gewünscht, dass er von der Kugel zerfetzt
wird. Die Zerfetzung des Gehirns.
Des Gehirns Donald Trumps, die ich mir kurz herbei gewünscht habe. So, jetzt ist es so, dass es so aufgezogen ist, Data wird von der Königin verführt.
Sexuell?
Es hat einen sexuellen Touch. Sie gibt ihm Menschlichkeit, sie haucht ihm über die Haare, er spürt zum ersten Mal, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er empfindet, was er vorher nicht empfinden konnte. Es hat was Sexuelles. Und das sieht man. Und dann kommt Captain Picard, kommt rein und versucht, das alles zu verhindern. Sie versucht nämlich, den ersten Warpflug zu zertrümmern. Der erste Warpflug ist nämlich das, was dazu führt, dass die Menschen Kontakt zu Außerirdischen, die Außerirdischen beobachten die Menschen und sie sehen diesen warpfähig. Das bedeutet, wir sollten Kontakt zu ihnen aufgreifen und die Menschen sind nachher diejenigen, die nämlich Brücken bauen, die Communities bilden. Die schaffen, die interplanetare Gesellschaft zu vereinen, um gegen solche fetten Bedrohungen wie die Borg stark zu machen. Weil sie Brücken bauen, weil sie Unterschiede überwinden. Das ist das, was Menschen ausmacht. Das ist die Botschaft von Star Trek. Und das will sie verhindern. Sie will mit fucking Torpedos der Enterprise, die sie nach und nach assimiliert und alle umbringt mit ihren fetten Naniten und zu Borg-Drohnen macht, will sie diesen Warpflug verhindern und so garantieren. Der zentrale Satz ist, watch your future end. Sie beendet alles. So, und Data zieht sie auf ihre Seite. Und jetzt kommt Picard rein.
Ich bin so gespannt, wann
und man die denkt,
Kurve zurückkommt.
Man denkt jetzt, fuck, Data ist korrumpiert worden. Er ist verführt worden. Denn er steht an ihrer Seite. Er sagt über Picard zu seiner Borgkönigin, he will make an excellent drone. Picard hat noch eine andere ganze Borg-Vergangenheit, die werde ich jetzt hier nicht aufbauen. Und dann, dann sagt sie, destroy them. Data gibt es ein und Picard ist völlig verzweifelt. Sagt, Data, er hat 8 Jahre lang hat er Data als Mentor begleitet, hat ihn zur Menschlichkeit erzogen, hat ihm Sachen eröffnet. Und er sieht jetzt vor seinen Augen, wie das alles zerstört wird. Data gibt es ein, feuert die Torpedos ab auf dieses kleine Raumschiff, das zum ersten Mal Warp fliegt. Und dann gehen die Torpedos zischen, ganz knapp an dem Schiff vorbei. Und dann fällt der Borgkönigin alles aus dem Gesicht. Sie sagt, Data! Data zitiert die Borg mit dem berühmten Satz, Resistance is futile, Widerstand ist zwecklos. Ballert mit seinem Arm rein. Er ist natürlich nicht korrumpiert worden. Er hat ein doppeltes Spiel gespielt. Er hat die ganze Zeit fürs geile Team gespielt. Aber man wusste es wirklich nicht. Vor allem ich nicht als 12-Jähriger im Kinosaal. Ich war kurz, mein Data hat meinen Picard verraten. Wie kann das sein? Die Borgkönigin, ihr Gesicht schmilzt, ihre körperlichen Teile. Am Ende bleibt nur das Metall über. Er bricht ihr noch den Nacken und zerstört es. Und ganz am Ende sitzt da der völlig fertige Data, der seine ganze menschliche Haut verloren hat, weil sie auch weggeschmolzen ist. Aber der ansonsten als Android intakt ist und Picard, die beiden Kumpel, die über 7 Jahre meine Vormittagszeit geprägt haben, sitzen zusammen. Und Data ist völlig entrückt. Und Picard ist begeistert natürlich. Und Data sagt, Captain, für einen kurzen Moment war ich wirklich versucht, ihr Angebot anzunehmen. Ich war verlockt. Und dann sagt Picard, wie lange? Und Data sagt, 0,03241 Sekunden. Und Picard guckt und denkt, was ist hier los? Und er sagt, für einen Androiden ist es eine Ewigkeit. Das hat mich ganz doll mitgenommen. Es war ganz wertvoll in meinem Leben. Und genau so habe ich für einen Moment gehofft, dass Donald Trump getötet wird. Und ich habe mich aber wieder korrigiert und ich habe mich besonnen auf das, was mich eigentlich ausmacht, so wie Data das auch zum Glück gemacht habe. Und kurz darauf habe ich nochmal darüber nachgedacht, dass du gesagt hast, es ist okay, beim Mediamarkt zu klauen.
Das würde ich weiterhin verteidigen.
Selbe Sache. So, jetzt habe ich so 100 Folgen des Belebu-Podcasts habe ich aufgespart, um eine große Blase Star Trek reinzubringen.
Das war nur ein Film. Also, da ist bestimmt noch viel mehr, wo das hergekommen ist. Ja. Aber man muss schon mal sagen, wir haben einen sehr besonderen Podcast. Also, man sagt ja immer so schnell, ach Gott, wieder zwei weiße Dudes, die irgendwie meinen, Leute sollten zuhören, weil sie ja ach so viel zu erzählen haben. Sie sind ja alle gleich, sind sie nicht.
Sind sie nicht. In diesem Podcast ist einer wahnsinnig.
Und der andere versucht in irgendeiner Form Schritt zu halten und versucht es zu erden, wo es zu erden
ist. Ich liebe diesen Film. Es ist der einzige Film, den ich mehrfach gucke und immer wieder gucken würde. Ich gucke keine Filme mehrfach, weil ich denke, ich könnte ja auch einen anderen neuen Film gucken. Aber First Contact habe ich bestimmt schon 10 Mal gesehen. Und ich habe jetzt Bock, ihn zu gucken.
Na, dann lass ihn
ich glaube, ich setze mich gleich oben hin und
gucke. Nee, guck ihn mal nicht, lass ihn mal zusammen gucken. Und dann kannst du mir immer auf Pause machen, wenn du mir irgendwas... Wobei, das dauert dann lange, ne?
Na ja.
Also vielleicht.
Es ist jetzt 22.37 Uhr.
Ich muss morgen in die Uni.
Okay.
Das wird heute nichts mehr, aber prinzipiell finde ich die Idee gut. Okay, Leute, also was? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Also den Weg nachzeichnen, das fällt mir schwer.
Digga. Donald Trump, Volker Wissing, Data.
Vorher kam kurz nochmal Donald Trump zurück und hat nach Volker Wissing nochmal gegrüßt.
So wie im echten Leben. Da kam er auch nochmal zurück. Als alle dachten, er ist schon tot, so ein fucking Zombie, ey. Ich habe noch nicht erzählt, Halloween. Letztes Jahr haben wir richtig lange erzählt über meinen, ja, hast stimmt, du erzählt. Stimmt, ich habe das Garagentor auf und ich war's mit der Heckenschere drin, habe die Kinder erschreckt und eingesperrt und sie gegruselt. Und dieses Jahr Halloween, wir waren schlecht vorbereitet. Vielleicht hieß es, die Kinder sind gar nicht da und meine Frau, dann hätten wir Halloween gar nicht stattfinden lassen. Dann kamen sie aber doch noch kurzfristig, mussten wir noch kurzfristig ein Kostüm aus dem Ärmel zaubern. Und ich war wieder in der Rolle, alleine zu Hause zu bleiben. Die Kinder gehen mit meiner Frau auf Tour und ich muss die anderen versorgen. Dieses Jahr war viel weniger los.
Ja, bei uns hat es gar nicht geklingelt.
Warum? Weil Halloween in die Ferien gefallen ist. Viele waren einfach in Dubai und haben da die Sonne genossen.
Sind da von Haus zu Haus gegangen.
Die ganzen Arschlöcher, ne? Ich flieg nicht und die nehmen sich... So. Was haben wir gemacht? Wir haben vor unserem Haus direkt mittig ist so ein seltsames Beet mit einem seltsamen Baum, der in der Mitte vor unserer Haustür steht. Verstehe ich gar nicht. Und da haben wir ein Grab ausgehoben. Und ich habe 2 alte Planken rausgeholt aus dem, weiß ich gar nicht, wo hier, aus dem Holzvorrat, die zusammengenagelt und da drauf geschrieben, hier ruht Süßes in schwarzer Tuschfarbe. Schwarz ist geiler als rot, wenn du Gruselscheiße machen willst. Rot ist so der erste Instinkt, Blut und so. Schwarz ist viel härter.
Besserer Kontrast.
Ja, und irgendwie auch erdiger, dunkler, krasser. So, hier ruht Süßes. Das Grab ausgehoben, Grabkerzen drumherum gemacht, in das Grab die ganze Süßigkeit reingeschmissen. Und ich habe davor gestanden, gebuckelt. Ich habe mich gebuckelt, ich habe mir einen Strumpf wie so ein Gangster aus einem schlechten Film über den Kopf gezogen. Gebuckelt mit so einer Schaufel. Und bin da so lang gelaufen. Habe immer so die Schaufel über einen Stein schleifen lassen. Und so. Und stand da wie ein Idiot, weil alle in den Ferien in Dubai waren. Niemand ist gekommen. Und dann...
Aber kam, wirklich niemand?
Doch, es kamen schon Leute mit der Zeit.
Ein paar waren unterwegs.
Ja, ne? Ja. Und ich habe mit einer Bluetooth-Box vorher aufgenommen. Kann ich jetzt abspielen? Das sollte ich wirklich abspielen hier. Wie geht das? Diktiergerät? Habe ich das hier? Diktiergerät, pass auf. Nein, danke. Achso, ich muss vorspulen. Ich habe extra, ich habe noch so Geräusche gemacht. So, Windgeräusche.
Mit deinem Mund?
Ja. Die Aufnahme ist 39 Sekunden lang und lief im Dauerloop ungefähr 3 Stunden, während ich mit der Schaufel davor stand. Und die Bluetooth, ich hatte das Handy in der Hosentasche und die Bluetooth-Box im Gebüsch versteckt. Das heißt, alle 40 Sekunden kam, rettet mich. Und das war so geil, weil niemand hat es gecheckt, wie ich das mache. Das war so, das war der billigste, dümmste Magietrick. Und da kamen so Männer, wo man denkt, die sind bestimmt mega digital. Ist da jemand im Gebüsch? Wie machst du das? So, die Kinder waren... Und dann kamen so Kinder langgelaufen, ich mit meiner Schaufel, meinem Strumpf in meinem Kopf, kamen langgelaufen am Gebüsch vorbei und waren so mega auf cool. Und dann kam... Rettet mich! Und dann sind sie so stehen geblieben und so langsam, ganz langsam, rückwärts gelaufen, haben die Straßenseite gewechselt und sind weitergegangen. Haben sich gegenseitig davon erzählt, meinten, das ist das Gruseligste von allen Sachen, die es gibt. Und dann kam irgendwann eine Familie und der war so, hö, und hier, und ich meine, da meine ich, dann waren die irgendwie so, kamen die an und waren so irritiert, weil ich da stand, da meine ich,
was wollt ihr hier?
Süßigkeiten?
Süßes wollt ihr? Ich kann's euch nicht geben. Ihr müsst euch das holen. Ihr müsst hinab ins Grab fassen.
Manchmal habe ich auch die andere Stimme gemacht, habe ich so...
Süßes, was? Nicht von mir. Ihr müsst ins Grab hinabsteigen.
Und das waren halt so 7-jährige Kinder. Die waren völlig fertig, fanden es mega geil. Und dann haben sie sich so runtergekniet. Und dann kam aus dem Gebüsch... Und dann haben sie alle krass verjagt, haben die Hand wieder rausgenommen. Ich fasse da nicht rein, ich fasse nicht. Da kommt irgendjemand raus. Und dann hat die eine Frau gesagt, warst du nicht der Typ mit der Garage letztes Jahr? Und dann war so ein Kind, aber Mama, ich glaube, das war hier das mit der Garage letztes Jahr. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist es geil. Man kann Halloween scheiße finden und es ablehnen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe dieser Community hier was gegeben.
Also, okay, ich habe einiges zu sagen. Zunächst mal das Wichtigste. Du bist ein ganz wundervoller Mensch. Also jetzt mal wirklich ohne Spaß, ohne Ironie, doppelter Boden oder sonst irgendwas. Du bist wirklich ein ganz, 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 ganz wunderbarer Mensch. Und ich bin sehr glücklich, dich als meinen Freund bezeichnen zu dürfen.
Oh.
Das beiseite geschoben.
Ich möchte nur kurz ergänzen, die gesamte Idee kam von meiner Frau.
Mhm.
Ich habe aber die Umsetzung geil gemacht. Und ich habe das ganze Lob bekommen und meine Frau nichts abbekommen.
Du hast es dir zu eigen gemacht. Du hast die gute Idee genutzt und sie hervorragend umgesetzt. Also, ich dachte erst, also ich muss dazu sagen, ich war mit meiner Frau an diesem Tag nachmittags, abends in der Sauna und wir haben nichts von irgendetwas mitbekommen. Und letztes Jahr habe ich es ja sehr, sehr genau beobachtet. mit dieser ganzen Garagengeschichte und dann waren wir ja auch noch drüben und es war super viel auch los auf den Straßen.
Ja.
Ich glaube, das Wetter war auch ein bisschen geiler.
Ja, war es auch, ja.
Und ich...
keine Herbstferien.
Und dieses Jahr war es halt wirklich anders. Also wir sind dann so im Dunkeln zurückgekommen von der Sauna, haben dann erst, oder ich jedenfalls, erst gecheckt, ach krass, ja, heute ist ja Halloween, weil uns halt so ein paar Kinder so in so Gruppen entgegengekommen sind. Und dann habe ich noch, als wir nach Hause gegangen sind, nämlich zu euch rübergeguckt, ob da halt wieder irgendwie eine krasse Sache am Abgehen ist. War aber nicht.
Ja.
Entweder war schon vorbei oder du hast kurz Pipi-Pause gemacht.
Nee, ich habe relativ schnell, es kam dann so, das ist richtig scheiße, da kamen so Gruppen mit so 30 Kindern.
Ja.
Und dann funktioniert das nicht. Nee, weil dieses Ding, das ist so gruselig, die hören das ja. Und ich kann mit denen reden. Wenn da einfach so 30 Kinder stehen und jeder greift sich so einen Knoppers da raus, dann hast du, das funktioniert nicht. Das ist scheiße. Leute, geht nicht in Gruppen, sondern geht alleine, soaked in die Atmosphäre.
Ja, oder in kleinen Gruppen.
Und da war ich schnell
drei, vier Leute.
Und da war ich schnell geplündert und dann habe ich irgendwann das hochgeklappt und dann kamen noch so einzelne nach und haben geklingelt und ich habe gesagt, sorry, ich habe nichts mehr.
Ich dachte nämlich, weil wir, wie gesagt, gar nicht mitbekommen haben, dass da überhaupt was los war, dass die Pointe deiner Geschichte ist, am Anfang, du hast da das Grab ausgehoben, die ganzen Süßigkeiten reingeschmissen, dann das per Bluetooth-Lautsprecher da irgendwie gruselige Atmosphäre geschaffen, dass du das wiederum genutzt hast, um drin Netflix zu gucken.
Ach so.
Das dachte ich eigentlich, dass kommst. Du letztes Jahr mega viel Mühe gegeben mit der Garage und dann drin gesessen und da irgendwie auch noch irgendwie Danny Elfman Musik angemacht. Aber das ist diesen Twist, den hätte ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Und das finde ich ganz, ganz herrlich und ganz wunderbar. Und ich finde Halloween generell einfach auch irgendwie ein bisschen kacke. Aber ich kann anhand deiner Erzählung und auch das, was ich letztes Jahr teilweise mit beobachten durfte, also ich kann es verstehen, wenn man sich das auch hier zu eigen macht, um daraus was wirklich Cooles zu machen und dass es für Kinder gut ist, die in den Genuss kommen, in den wir damals nicht gekommen sind, weil es halt irgendwie zu unserer Zeit noch nicht en vogue war, dieses Fest einfach auch zu feiern. Und dass es für die Kinder cool ist und die das nicht so kritisch sehen, das verstehe ich komplett. Also
und dann denke ich, lieber was draus machen, als einfach nur die Tür aufzumachen und sagen, hier ist eine Süßigkeit. Tschüss. Und dann interagierst du mit. Und da war so eine Mutter, das war so süß. Dann waren die Kinder und wollten das Grab immer greifen und haben sich aber echt nicht getraut, auch wegen dieser Stimme und war immer wieder zurückgezogen. Und dann haben sie es fast gemacht und dann kam die Mutter von hinten und hat das Kind so gepackt, so, krass erschrocken. Und ich war, nein, Mama, Alter, das kann ich. Und es war einfach so schön. Und es war auch so übergreifend zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Leuten, die sonst nicht miteinander sprechen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die Leute reden nicht so viel miteinander, sie kommen nicht so viel miteinander und wenn du dann eine Gelegenheit hast, irgendwas dazu beizusteuern, ich habe jetzt am Ende 3 Stunden geopfert und mich da in der Kälte nach draußen gestellt und ich glaube, dass es für viele Leute einen Unterschied gemacht hat und das Fest cooler. Ich habe so viele Kinder gehabt, die mir gesagt haben, vielen Dank
und voll toll
und voll viel Mühe gemacht und so. Kinder, die von sich aus darauf kommen, das zu reflektieren und zu sagen, dass das was Besonderes ist.
Das ist eigentlich die beste Art, Dinge, die kritisch zu betrachten sind, irgendwie für sich umzuwidmen. Irgendwas wirklich sehr Positives.
Genau. Das hat man den Anfang genommen, als ich in dem gelobten Land in den USA war, habe ich schon mal erzählt, und da in San Francisco mitbekommen habe, was die aus dem Fest machen.
Ja.
Dass die Nachbarschaft.
Also im Grunde hast du Halloween nach Deutschland gebracht, kann man sagen.
So ist es. Single-handedly.
Ich frage mich jetzt gerade, was ist denn eigentlich mit Menschen, die gerne unseren Podcast hören, aber vielleicht nicht so Fan sind von politischen Themen, sondern eher den anderen Kram, der jetzt in den letzten 15 Minuten hier sehr präsent war.
Was sie mit dieser Folge machen?
Ja, also,
hoffentlich haben die nicht abgeschaltet.
Ja, das meine ich ja.
Könnte sein, aber
meinst
es ist,
du,
was es ist.
Ja, okay.
Es ist, entweder sie haben es gehört oder nicht. Und
vielleicht müssen wir nochmal so ein Disclaimer. Ich schreibe das einfach in die Folgenbeschreibung.
Ja.
Ich schreibe das einfach da rein. Ich weiß nicht, wer das liest.
Aber guck mal, ich meine, selbst wenn jetzt Leute abschalten und dann diese letzten 15 Minuten verpassen, wo ich über Halloween rede.
Ne, du redest, das ist es ja, du redest ja nicht über Halloween, sondern du füllst Halloween mit ganz viel Leben und Liebe.
Ja, aber selbst wenn sie das verpassen.
Ja, dann bieten wir in der nächsten Folge wieder viel von genau dem.
Genau.
Ja,
es kommt alles wieder rum. Wir sind die beleuchteten Brüder. Seit vielen Jahren sind wir die beleuchteten Brüder. Und das ist okay.
Das ist auf jeden Fall okay. Ich hoffe, dass es alle Leute draußen auch okay finden. Es klingt jetzt schon nach Abschiedsworten, aber ich bin noch nicht fertig.
Aber dann muss ich leider doch nochmal einen Pausenjingle einfordern, weil ich so dringend pinkeln muss.
Okay, wir machen jetzt gleich noch einen neuen Pausenjingle.
Wir machen noch einen Pausenjingle.
Ja, ich habe schon einen im Kopf.
Heute passieren Dinge.
Aber übrigens, die nächste, das seht ihr schon, wie lang die Folge ist, wird nicht so lang wie die ersten beiden Teile.
Okay. Der dritte Teil dieser Folge.
Kürzer als die ersten
beiden. Das sehen wir, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Oh, muss ich pinkeln?
Ja, ich muss auch ein bisschen.
Ich kann kaum aufstehen.
Das schaffst du, ich helfe dir.
Bis gleich. Wenn ich aufstehe, laufe ich aus.
Bis gleich. Bis gleich. Ich werde das beobachten. Pausenjingle. Nur für diese Folge. Okay, jetzt sind wir wirklich im letzten Teil. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Brüderzeit.
Okay, die haben wir. Es tut mir auch leid. Ich muss mich vielleicht ein bisschen entschuldigen bei euch allen, also bei dir und bei allen anderen. Ich habe diese Folge ein bisschen gekapert, habe ich den Eindruck.
Das hast du, aber auf sehr gute Art und Weise.
Ja, bestimmt war das für manche Leute gewinnbringend, aber trotzdem habe ich sehr raumgreifend hier mich.
Ja.
War nötig. Ich habe auch noch mal eben gedacht. Nee, lass ich weg. Fang mal an.
Hast du einen Flugzeugmodus angemacht?
Ja.
Super gut. Nee, ich finde, also ja, gekapert. Ich muss mich ja fast dafür entschuldigen, dass ich dich 3 Tage habe warten lassen, bis ich, wenn ich gewusst hätte, wie dringlich du das brauchst, hätte ich vielleicht doch früher noch ein Treffen möglich machen können. aber nun haben wir es heute erledigt.
Okay, jetzt haben wir über Sex geredet.
Der Sackdruck musste raus.
Wenn ich gewusst hätte, wie dringend du es brauchst, hätte ich noch früher einen Termin möglich gemacht. Gut, ein bisschen Brüderzeit.
Ein bisschen Brüderzeit. Ich muss einfach so ein paar Themen mal loswerden. Und zwar erstmal möchte ich kurz über das hässliche Entlein reden. Was ist denn zur Hölle die Message von der Geschichte vom hässlichen Entlein? Was passiert gerade? Wenn ihr sehen könntet, was ich sehen kann.
Da packst du ja was an. Erzähl erstmal deinen Teil dazu.
Erzähl mal,
was ist denn das hässliche Entlein? Was stört dich daran?
Also soweit ich glaube, ich habe die Geschichte noch nie gelesen oder vollständig irgendwo dargeboten bekommen. Trotzdem kenne ich sie. Manchmal ist das ja so. Soweit ich weiß, ist es beim hässlichen Entlein, dass ein Entlein auf die Welt kommt, was sehr hässlich ist und aufgrund dessen nicht so gut behandelt wird und nicht so gute Chancen im Leben hat. Und irgendwann wird aus dem hässlichen Entlein ein schöner Schwan und somit gesellschaftliche Anerkennung vorprogrammiert.
Genau.
So kenne ich die Geschichte. Ist das ungefähr richtig?
Ja, im Grunde ist es das.
Ja, und dann frage ich mich, was soll das denn Kindern beibringen? Also warum ist das denn so eine unfassbar erfolgreiche und bekannte Story, dass ich die Story kenne, ohne die jemals richtig konsumiert zu haben?
Es ist der Dreck.
Es ist ein geflügeltes Wort geworden.
Das hässliche Entlein. Das ist ganz schlimm.
Ja.
Ich bin deswegen so abgegangen, weil eine sehr gute Freundin von mir einmal ein Kinderbuch verfasst und illustriert hat, das im Grunde der Gegenentwurf zum hässlichen Entlein ist.
Da kommt ja ein hübsch auf die Welt und wird schlecht behandelt, nee, dass er hässlich ist.
Nein, es geht einfach wirklich darum, dass genau das nicht passiert. Dass du hässlich bist, also das ist ja auch so ein bisschen was mit bei Rudolph the Red, haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, mit Rudolph the Red-Nosed Reindeer, wo auch so ist.
Leistungsgesellschaft, Christian Lindner.
Rudolph ist halt einfach der Laughingstock von allen und wird gemobbt, wirklich krass schlimm behandelt, einfach nur aufgrund eines einzelnen äußerlichen Merkmals, nämlich seiner leuchtenden Nase.
Ja.
Und in dem Moment, wo er gebraucht wird, Santa Claus kommt auch nicht vorher auf die Idee, mal irgendwie für ihn in die Bresche zu springen oder irgendwie mal Partei für ihn zu ergreifen.
Was das ist ihm
scheißegal. Santa Claus
erst
hat
dann,
einen,
wenn er ihm nützlich
wenn
ist.
Wenn es ihm nützlich ist, dann macht er ihn zum ersten Tier.
Er ist wie Donald Trump eigentlich.
Und Santa Claus ist einfach echt ein Arsch in der Geschichte. Und dann ist es so, dass sie ihn alle richtig geil finden. Dann hängen sie sich nämlich an seine, so, dann merken sie, weil Santa
sagt,
nun hat er viele Freunde und you will go down in history.
Ja.
Vorher haben wir dich echt platt gemacht, aber jetzt.
Weil du anders warst als alle anderen.
Und es ist auch, wird gar nicht thematisiert, dass das für Rudolph irgendwie ein Problem ist, dass er aufgrund des Nebels nur plötzlich zum Star wird und nicht aus sich selbst heraus. Niemand interessiert sich für Rudolph.
Mhm.
Nur seine Funktion ist wichtig. Und tatsächlich ist es beim hässlichen Entlein auch einfach so, dass nicht problematisiert wird, dass das hässliche Entlein keinen Wert hat, solange es hässlich ist.
Ja.
Und erst als Schwan einen Wert hat. Und die gute Freundin von mir hat dieses Kinderbuch geschrieben, in dem das sehr kontrastiert wird und in dem es auch so ein ähnliches Grundsetting ist. Und dann geht es aber genau darum, dass nämlich die eigentlichen Werte der Person zählen. Ja, habe ich irgendwo oben noch auf dem Dachboden oder sowas liegen, kann ich dir mal mitgeben, wenn du mal wieder über das hässliche Entlein nachdenkst. Völlige, komplette Zustimmung von mir und meiner guten Freundin.
Warum wird das nicht gecancelt?
Das hässliche Entlein sollte gecancelt werden, ja.
Finde ich auch.
Ja.
Ich muss kurz einwerfen, es ist jetzt gerade sehr aktuell, die neue Staffel, die dritte Staffel, das große Promi-Büßen. Büßen erschien.
Eieiei.
Das ist ein tolles Konzept. Da sind, ich glaube, 10 Reality-Stars unter widrigen Bedingungen zusammengefercht mit so Plumpsklos, die sie selber leer machen müssen und auch so Fade-Betten, wo sie alle gemeinsam in einer großen so einem Container schlafen müssen. Und die werden in regelmäßigen Abständen von Olivia Jones mit all ihren Fehlern und Verfehlungen der Vergangenheit konfrontiert und dann müssen sie dazu Stellung beziehen und kriegen irgendeine Form von Strafe,
ja,
um zu büßen für ihr schlechtes, ja, Verhalten. Und das ist
Promi-Büßen.
Das Promi-Büßen. Das ist ein tolles Format, ich mag das sehr gerne. Und da war Bea Fiedler, du kennst sie, wirst sie nicht kennen, aber die war in den 70er Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin in der Eis am Stiel-Serie.
Ah, und hast du jemals Eis am Stiel gesehen?
Ich habe das nie gesehen, nein. Immer vielleicht so ausschnittsweise, aber.
Ich glaube auch, dass ich immer ausschnittsweise irgendwas. Es gab so eine Phase in meinem Leben, die ich dunkel erinnere, in der ich Softpornos und Horrorfilme gesehen,
genau,
habe.
Ja. Sowas lief früher nachts auf Sat.1.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, ist das späte Grundschulzeit gewesen oder frühe Weihnachtszeit?
Alles möglich, weil das schon lange existierte, als wir geboren wurden.
Ja, also wann war diese Phase, in der man so rezeptiv war für Dinge, die eigentlich das eigene.
Sexy Sportclips. So, diese Zeit.
Hamburg 1?
Auf Hamburg. Nee, DSF.
DSF, du hast recht.
Das weiß ich so genau, weil ich immer Wrestling auf DSF aufgenommen habe.
Sexy Sportclips, die wurden immer von sehr viel Werbung unterbrochen und dann, genau, war irgendeine Frau, die sich an so einem Fußballtor ausgezogen hat oder so.
Ja, zum Beispiel.
Und dann durfte man mal Brüste sehen.
Ja.
Ja, das war nicht so gut.
Das war nicht so gut. Nee, aber ich möchte
sogar
kurz
aus damaliger Perspektive
kurz über Bea Fiedler sprechen, weil Bea Fiedler damals bekannt geworden ist, dann hat sie sehr viel Geld verdient, war irgendwie Aktmodel und galt als Sexikone und ist jetzt einfach 67 Jahre alt. Ich sag mal so, also ich möchte ja ungern, ich mag ja ungern über Äußerlichkeit urteilen, aber ich glaube, sie wäre jetzt nicht das Paradebeispiel für in Würde gealtert. So ganz wertfrei mal gesagt. Und die ist in der aktuellen Staffel drin. Und jetzt, Achtung, kleiner Spoiler für Folge 2, wird sehr, sehr schnell aus dem Camp entfernt. Das ist noch harmlos, was du da gerade siehst. Das wird gerade gegoogelt. Das ist ganz aktuell. Genau, das ist aus dem Promi-Büßen. Das kommt genau daher.
Ja.
Und
gibt es hier auch ein junges Film von ihr?
Jetzt hör mir mal bitte kurz zu.
Ich.
Die ist einfach generell auch ein bisschen crazy und denkt nicht unbedingt über die Dinge nach, die sie laut ausspricht, bevor sie es tut. Und ja, da gibt es eine Situation, wo sie, dass jemand auf eins der Toiletten geht und dann sagt sie erstmal da, kaki kaka oder pipi pipi. Und dann macht sie es nochmal etwas offizieller und sagt dann sehr laut, na, gehst du gerade ein N-Wort abseilen? Und
nee,
benutzt die englische Variante dieses Wort, des N-Wortes.
Ach so, sie sagt nicht N-Wort.
Nee, sie sagt nicht N-Wort, sie spricht es aus, es wird gepiept, aber offensichtlich sagt sie es, man hört noch N-I und dann Piep. Und das wiederholt sie noch zweimal. Und was ich daran interessant finde, das sind ja alles so Menschen, die da drin sind, die jetzt nicht unbedingt mit der größten Moral durchs Leben gehen, sonst wären sie nicht beim Promi-Büßen. Aber wirklich geschlossen, alle haben gesagt, das kannst du nicht machen.
Ja,
du
cool.
Darfst das Wort nicht sagen. Das ist cool. Verletzend, das darfst du nicht machen. Und sie sagt dann halt wie eine fast 70-jährige Frau, die das, glaube ich, würde ich jetzt mal vermuten, wirklich nicht inhaltlich böse meint. So reden wir in Duisburg und das ist doch nicht rassistisch gemeint und nicht diskriminierend und das soll niemanden verletzen. Das ist einfach nur so dahergesagt. Und alle bleiben aber bei dem Standpunkt und sie wurde innerhalb von 5 Minuten aus dieser Show entfernt.
Nee, aber das ist doch gut.
Natürlich ist das, das sage ich ja gerade.
Ich finde die Reaktion nicht erwartbar.
Ja, In der Konsequenz hat es mich auch überrascht. Aber es war natürlich alternativlos, das musste so sein, aber es wurde auch genau so umgesetzt. Und dann gab es noch ein Statement, sowohl von Olivia Jones, die gesagt hat, Rassismus geht überhaupt nicht und Reproduktion von rassistischen Begriffen geht nicht. Da sind wir drüber hinaus, da sind wir weiter in der Gesellschaft. Das ist vielleicht früher okay gewesen, heutzutage auf gar keinen Fall, das machen wir nicht mehr. Ja. Und auch die... Weil man hat sie noch mal ganz kurz im Interview gesehen, wo sie wirklich geweint hat und aufgelöst war und noch mal gesagt hat, sie hat es nicht so gemeint, sie wollte es nicht. Man glaubt ihr das,
ja. Aber
es wird dann vom Kommentar, von der Kommentatorenstimme, die es eigentlich nicht gibt in der Sendung, dann noch mal kurz zusammengefasst, wo gesagt wurde, bei Reproduktion von rassistischen Begriffen geht es nicht um die Intention der Menschen, die das gesagt haben, sondern darum, wie sich Betroffene fühlen.
Ja.
Und deswegen hat es Konsequenzen und sie ist sofort raus. Und das fand ich wirklich gut, wirklich ganz wholesome. Auch wenn sie mir ein bisschen leid getan hat, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat das wirklich nicht böse gemeint.
Das ist Karl Dahl.
Das ist Karl Dahl.
Karl Dahl sitzt in einer Badewanne, komplett angezogen, mit einer komplett nackten Bea Fiedler, der man ansieht, wohin die Reise geht, möchte ich mal sagen, auch damals schon. Man kann ihren Verfall schon in ihren Zügen sehen.
Erahnen.
Man kann so den Skelettkopf schon ein bisschen sehen. Karl Dahl hat ein Backenbart aus Badeschaum.
Badeschaum, ja.
Was macht er da mit ihr? Warum sitzt er da mit ihr in dieser Wanne? Was für zu welcher Situation ist das passiert?
Ist das irgendein Sketch oder so? Keine Ahnung. Okay, können wir... Das war wirklich nur ein kleiner Sidetrack. Ich wollte noch mal ganz kurz noch mal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar möchte ich ganz kurz mit dir über Brian May sprechen. Weißt du, wer Brian May ist?
Stopp. Ich habe das hier gerade gesehen. Warte, irgendwo... Das... Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben bei all diesen Sachen...
Nie über Thomas Gottschalk
übrigens,
gesprochen.
Wir haben, es war ja nicht nur Lindner. Hier steht Gerland raus, Lindner raus, Brombeer tot, Ampel tot.
Was es war das ja erste nicht nur raus? So,
oder vielleicht darf man ihn nicht Gerland nennen, man muss ihn Galant nennen. Der Verteidigungsminister in Israel wurde gefeuert von Benjamin Netanyahu. Ja. Das ist an einem Tag passiert, an dem diese Meldung bei Spiegel Online so auf Platz 18 gerutscht ist, aufgrund der ganzen anderen Geschichten. Das ist auch krass. Und Kretschmer, wie ich gelernt habe, Michael Kretschmer, hat seine Sondierungsgespräche verloren mit Sarah Wagenknecht. Ja. Weil Sarah Wagenknecht gesagt hat, die SPD und die CDU sind zu militaristisch. Das geht gar nicht. Das war auch noch alles an demselben Tag.
Nee, das war ein Tag vorher.
Ja?
Ja.
Aber es war eigentlich auch, noch,
war
in den, es war eigentlich
kurzer,
auch noch in der Presse.
Abfolge, ja.
Und oh, ich muss dir nochmal hinterher erzählen, was gerade bei mir beruflich los ist, was das betrifft. Es ist krass. Und inmitten all dieser ganzen Sachen hat Thomas Gottschalk, der da gerade mit Bea Fiedler zusammen auf einem Foto zu sehen ist, Alter, was ist denn das für ein Typ mit seinem Drink in der Hand? Diese Promi-Clips, die Welt damals.
Die 90er.
Wie die funktioniert 80er. Hat und was da passiert ist. Thomas Gottschalk hat ein Buch veröffentlicht, in dem er endlich mal Klartext gesprochen hat, aus reflektierter Sicht eines Boomers. Und es ist wunderbar, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Die offene Türen. Ich habe das alles mitbekommen und konsumiere das alles und kriege das alles mit.
Und bist du in Adversität zu Thomas Gottschalk oder bist du ein bisschen bei Thomas Gottschalk? Oder also bist du indifferent dass er einfach
nicht.
Ein Freak und Arsch und ein Idiot ist?
Na, Arsch ist zu viel Idiot, ja. Das ist ein Idiot. Das ist einfach jemand, der dieses Typische, was es heutzutage so oft gibt. Die Leute, die behaupten, man dürfe nicht alles sagen, während sie alles sagen.
Richtig, das stimmt. Aber was ich so ein bisschen, also ich habe das nicht primär gelesen bei ihm, aber was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist, er bemüht sich sehr doll darum, zu reflektieren, dass es ja durchaus eine neue Generation gibt und dass er auch und so weiter und versucht so ein bisschen den Spagat zu schaffen zwischen Rechtfertigung seines Verhaltens, durchaus auch einer Wandlung und aber auch, man darf jetzt nicht, also ich fand das ganz faszinierend dazu zu lesen, sein Interview und die Einordnung.
Aber das ist ja auch keine News, so hat er ja seine letzte Wetten, das Sendung auch schon beendet.
Das stimmt.
Mit den Worten, wenn er jetzt das Gefühl hat, nicht mehr das im Fernsehen sagen zu können, was er zu Hause am Küchentisch sagt, was auch eine geile Anspruchshaltung ist. Spricht auch, muss man sagen, ein bisschen für ihn,
aber
dass er ja nun gerade in den 80er, 90ern, wo er so der größte Showmaster-Star dieses Landes gewesen
ist. Das ist schon ein Phänomen,
schon deswegen typ. Auch war, weil er einfach so frei weg und anarchisch.
Richtig.
Und einfach so sein
und das
Ding
ist genau
hat.
Das Ding, worüber ich gestolpert bin. Denn ich war drauf und dran, ihn einfach mit flammender Faust abzutun. Und dann habe ich so ein paar Sachen gemerkt, wo ich dachte, Denn es ist genauso, er hat damals Dinge aufgebrochen mit einer Art und Weise, und zwar zu Recht aufgebrochen und positiv aufgebrochen, die ihm jetzt um die Ohren fliegen. Und darüber denkt er gerade nach. Und er denkt darüber nicht nur dumm nach, sondern manchmal auch klug.
Ja, man hat aber trotzdem das Gefühl, er kommt nicht zu den richtigen Schlüssen.
Das stimmt, aber es ist so, dass ich ihn nicht vollumfänglich verurteilen möchte.
Nee, Bea Fiedler möchte ich auch nicht vollumfänglich verurteilen.
Und da sind die beiden in Traute Eintracht und dachten, ihr Leben ist gut. Ja, wahrscheinlich war es auch gut in dem Moment.
Ich glaube, das ist bei Thomas Gottschalk immer noch gut und bei Bea Fiedler schon seit ungefähr seitdem gut, ne? Nicht gut. Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich ist sein Leben gut. Und hinter ihnen ist eine Werbung von Coca-Cola, auf denen steht Erfrischung. Das heißt, Thomas Gottschalk hatte die Möglichkeit, dorthin zu gehen zum Tresen und zu sagen, ich hätte gerne eine Erfrischung. Und dieser krasse Freak.
Hör mal auf, jetzt über ein Foto zu sprechen, was niemand
sehen
kann.
Kannst du das Foto bei Instagram reinstellen?
Nein.
Gut, weiter geht's. In diesem Podcast.
Pass auf, Brian May. Weißt du, wer Brian May ist?
Nein.
Doch. Weißt du doch. Brian May. Nicht googeln jetzt, ich sag's dir. Mach das jetzt mal weg. Du bist doch nicht multitaskingfähig. Ja.
Ach, der Queen-Gitarrist.
Der Queen-Gitarrist.
Natürlich weiß ich das. Er hat einen leichten Schlaganfall erlitten.
Brian May hat eine der seltsamsten, und damit natürlich alle Leute von Queen, die nicht Freddie Mercury waren, eine, aber eher besonders, ganz seltsame Musikerkarriere hinter sich gebracht. Der ist mit einer der größten Bands ihrer Zeit zu Weltruhm gekommen. Ja. Dann, schon jetzt vor 40 Jahren, über 40 Jahren, stirbt der sehr, sehr charismatische und einzigartige Frontmann. Und heutzutage ist er aber immer noch der Gitarrist von Queen, obwohl es diese Band eigentlich nicht mehr gibt. Und schon super lange.
Das stimmt, das ist sehr seltsam. Also und was machst du, wenn du Gitarrist einer so erfolgreichen Band bist und auch den Sound der Band krass geprägt hast?
Ja.
Also du bist gut, du bist Weltstar.
Und bist aber trotzdem noch du bist immer noch Gitarrist einer Band, die ist schon seit 40 Jahren nicht mehr
hier. Und jetzt kommen wir zurück zur Google-Bildersuche. Dieses Bild verdeutlicht das so schön, was du gerade beschreibst. Da ist der junge Freddie Mercury vor seinem Tod offensichtlich in voller Pracht und Blüte und daneben der alte Brian May daneben gestellt. Er ist gealtert und der andere nicht.
Der andere nicht.
Das ist ein seltsames Phänomen. Du hast das völlig recht.
Das gibt's nicht häufig.
Nein. Sowas.
Und es geht natürlich auch für die anderen Queen-Mitglieder, aber ich glaube, die anderen sind nicht so krass dabei, irgendwie immer noch auf Queen-Konzerten zu spielen mit irgendwelchen Random-Sängern oder immer wieder irgendwie Premierengast bei Musicals zu sein oder Filmmusik aufzunehmen für Bohemian Rhapsody. Der ist da immer noch
extrem... Ach, der hat da mitgemacht?
Ja. Das ist schon alles
gemeinsam. Ja, guck mal, und wer hat das anders gemacht? Wer hat sein Schicksal in die Hand genommen und es selbst gemacht in einer ähnlichen Situation? Dave Grohl. Was hat der gemacht, nachdem sein charismatischer Frontman.
Der ist einen anderen Weg gegangen.
Ja, der ist einen anderen Weg gegangen. Aber vielleicht war das Brian May einfach nicht möglich.
Nee. Dave Grohl ist irgendwie Mitglied von zwei legendären Bands.
Also, stell dir mal vor, wie anders Dave Grohls Leben verlaufen wäre, hätte Kurt Cobain sich nicht erschossen.
Ja, sehr doll anders.
Sehr doll anders und wahrscheinlich auch weniger erfolgreich und weniger kreativ selbstbestimmt.
Ah, das weiß man nicht, ne?
Kann ich mir vorstellen. Die hätten einfach weiter Musik zusammen gemacht. Er wäre der Drummer von Nirvana gewesen. Und danach hätte sich Nirvana vielleicht irgendwann aufgelöst. Und dann, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Aber vielleicht hat ihm der Selbstmord gut getan. Er würde das so nicht sagen.
Wie Finn Kliman sagen würde, Krise kann auch geil sein.
Wow, gutes Band, das du da gespannt hast.
Ich möchte noch eine allerletzte Wissensfrage stellen. Eine Sache, die mich interessiert, die ich mir, obgleich ich mir da eigentlich eine gewisse Problemlösekompetenz zugestehe, nicht auf die Lösung komme. Pass auf, kannst du mir kurz
zuhören? Ich höre zu.
Wie zum Fick funktionieren Einwegspiegel?
Ich weiß nicht, was Einwegspiegel
ist. Na, dieses, was man so aus Filmen kennt mit Verhör.
Ach so!
Auf der einen Seite ist das ein Spiegel und auf der anderen Seite ist es eine Glasscheibe. Warum kann man von einer Seite durch den Spiegel durchgucken, aber von der anderen Seite nicht? Wie funktioniert das? Das muss doch eine leichte, einfache Erklärung dafür geben und es fällt mir...
Physikalisch,
ne? Ja. Und es fällt mir nichts ein, was das erklären kann. Mir also, wenn du jetzt so einen Spiegel nimmst, so einen Handspiegel zum Beispiel, und du brichst den auf und kannst dann quasi auch die Rückseite desselben Spiegels dir angucken, kannst du nicht da durchgucken. Ja. Ein normaler Spiegel ist nicht durchsichtig von der einen Seite. Damit könnte ich irgendwie besser leben, auch wenn es mir nicht erklären könnte, aber wenn es Spiegeln so wäre, dann wäre es in Ordnung. Aber es muss eine Art und Weise geben, Spiegel herzustellen, dass man nur auf der einen Seite sich spiegelt und auf der anderen Seite.
Also so ein bisschen ähnlich ist es ja auch in so verdunkelten Limousinen, wo du nicht reingucken kannst, aber rausgucken kannst.
Eigentlich dasselbe Prinzip, da spiegelt sich auch alles. Das sind Einwegspiegel, solche Limousinen.
Ja, nur dass es keine richtigen Spiegel sind, sondern halt einfach so dunkle Scheiben, in denen man sich nicht so doll vielleicht spiegelt man sich auch.
Ja, man spiegelt sich
dazu. Aber es ist nicht so Spiegel. Ich weiß sowieso nicht, wie Spiegel funktionieren.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich habe das schon mal, ich weiß genau, dass ich das mal bei Galileo oder so gesehen habe, wie Spiegel hergestellt werden. Hat das nicht was mit Sand und heißen Sand zu tun?
Könnte gut sein. Spiegel, Sand, nicht. Glas,
Quarz, bestimmt. Irgendwas Quarz spielt immer eine Rolle. Auch wenn man es gar nicht vermutet, hat Quarz dann
Wie funktioniert Spiegel? Ich weiß wirklich nicht, wie Spiegel müssen ja komplett sämtliches Licht reflektieren. Sämtliches
Licht
reflektieren. Das ist das Gegenteil von schwarzer Oberfläche.
Und zwar gerade auch reflektieren. Aber nicht, genau. Nicht irgendwie.
Was ist der Unterschied zwischen Spiegel und Weiß? Weiße Objekte reflektieren auch alles Licht.
Ja, alles Licht, aber.
Aber nicht bei die weißem
Farben.
Licht.
Nee, nicht alle Farben, sondern
genau, nur Weiß. Genau, bei weißem Licht kommt zurück, okay, ich habe ganz viel Licht gesammelt, ich schieße alles wieder raus, bitte Weiß. Aber Spiegel bilden das, also Spiegel machen halt das, was Spiegel machen. Sie spiegeln. Ich weiß wirklich nicht, wie Spiegel funktionieren. Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, es ist Hexenwerk. Es gibt es eigentlich nicht.
Da hat David Blaine persönlich seine Finger im Spiel. Time-traveling Demon.
Also, ich sag mal so, ich habe jetzt noch ganz viele Sachen in meinem Handy, die ich gut anbringen könnte. Ich bin in guter Stimmung und guter Laune. Es ist aber 23.22 Uhr. Wir haben euch eure Geduld und Strapazen. Nein, eure Geduld strapaziert. Die Folge ist schon sehr lang.
Genau. Und wir machen auf jeden Fall nächsten Samstag eine reguläre Folge. Und ich habe nächste Woche Urlaub. Ding.
Aha, aha, aha.
Ist das nicht cool? Da werden wir auf jeden Fall noch mal einen guten Abend hinkriegen.
Wir kriegen einen guten Abend. Wir
kriegen guten Abend hin und werden ihn aufzeichnen.
Ich mache mal ein paar Teaser.
Oh, bitte. Das ist gut.
Ich bin in Europa zu Hause. Rehsichtungen machen mich überproportional glücklich. Wasserberge wären geil. Fußball gegen 5 Kinder. Verbotene Räume im Hotel. Barfußfahrt, mein täglich Brot. Mit 3 Katzen gelebt.
Mit 3 Katzen
Pizza, gelebt? Pilzpizza, Wasserlache, Mandibeln der Zecke. Damit möchte ich es belassen.
Dann möchte ich noch dazu geben, Lawyer-Werbung in den USA. Geburtstagskerzen gleich Unsinn. Rot-Grün-Schwäche schon krass. Hinfallende Erwachsene, in Klammern Fußballer, jetzt sind es Kinder. Ja, das wär
cool.
Mein Teaser.
Geiler Teaser. Jetzt bin ich wieder ein bisschen traurig, dass ich einstmals alle meine Handy-Notizen verloren habe, was dem Bedebu-Podcast da verloren gegangen ist. Lässt sich nicht aufwiegen in Gold. Aber es ist, wie es ist. Donald Trump ist Präsident, meine Handy-Notizen sind weg. Wir müssen damit leben. Wir gehen weiter, wir machen weiter. Die Bedeboos sind für euch da.
Und jetzt müssen wir noch ganz kurz klären, wie wir diese Folge nennen.
Ja. Ich hatte vorhin eine Idee in der Pause. Dann hast du gesagt, wir wollen es in der Folge klären. Jetzt ist sie weg.
Oh, shit. Hätte ich dich nicht bremsen dürfen. Tut mir leid. Hast du jetzt so spontan aus dem Bauch heraus?
Benny läuft aus.
Alles über Donald Trump. Ja. Wir haben ja damals nun auch außer der Reihe alles über Joe Biden
veröffentlicht. Wir geben ihm diese Bühne nicht.
Wir reden die ganze Zeit über ihn.
Fast egal. Ausschließlich. Dieses Pisskopfgesicht. Nein, machen wir nicht.
Okay. Ich werde ihn aber in die Suchnoten reinschreiben, dass man
alles
ihn findet.
Über Volker Wissing.
Alles. Na okay, dann reden wir gleich außerhalb der Aufnahme darüber. Da fällt uns noch besser
aus. Übrigens für euch so behind-the-scenes-mäßig, ich verbringe sehr viel Zeit in diesem Podcast damit, mit dem berühmten Flaschenöffner, in den ich einstmals WD-40 gesprüht habe, sodass alles danach gestunken hat, meinen Daumen immer reinzudrücken. Dann gibt es immer dieses Geräusch, das ihr vielleicht
einmal hört. Zeig das mal lauter.
Also so.
Kung, kung. Ja. Ding, ding.
Und wieder rauszudrücken. Das mache ich die ganze Zeit.
Auf eine höhere Note können wir nicht mehr enden. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.